Ihre Arbeit beschreibt sie selbst als direkt, puristisch und verspielt. Ihre fotografischen Schwerpunkte hat sie im Bereich Fashion, Beauty, Lifestyle und Editorial. Und sie liebt Fotobücher. Klar, wie wir alle natürlich. In Episode 95 sprechen wir mit der wunderbaren Steffi Braun. Es geht um Vorbilder und warum in der Fotografie- und Kreativwelt Frauen einen schweren Stand haben, auch im Jahr 2024. Es geht um Selbstbewusstsein und Vertrauen. Es geht um Mentoren, die dich fördern und dir wichtige Tipps geben. Und es geht um Herspective, den Female Photo Club und den Gender Pay Gap. Ich finde, es ist eine unheimlich wichtige Folge geworden und eine unheimlich tolle Folge geworden. Ich freue mich sehr, wenn ihr sie hört. Ich freue mich sehr über euer Feedback und ich bin sicher, Steffi auch. Und teilt sie gerne mit Frauen, die vielleicht einen Schubs nach vorne brauchen. Und ganz vielleicht suchen wir ja auch einen Female Host. Also hört die Folge und wenn ihr Bock habt, dann meldet euch. Ganz viel Spaß mit dieser Folge und jetzt erstmal Musik.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich habe die Betonung geändert. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann ist euch aufgefallen, dass ich immer What's the Story sage. Ich habe es jetzt bewusst gemacht und es tat überhaupt nicht weh. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns und ich freue mich total, dass das geklappt hat, denn ich habe sie damals gehört bei den Kolleginnen der Fotomänner bei Paul Hepper und Co. Und dann kam sie mir nochmal tatsächlich im Fernsehen in der ARD Mediathek über die Leinwand und auch dort habe ich sie super interessiert verfolgt und seitdem beobachte ich ihre Arbeit nicht in Stalker-Manier, sondern in sehr, sehr bewundernder Manier. Finde ganz großartig, was sie macht. Herzlich willkommen, Steffi Braun. Schön, dass du da bist.
Hallo David, vielen Dank für schöne Worte. Ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein. Richtig schön, dass das geklappt hat.
Ja, absolut. Ich bin auch begeistert, weil du echt sehr, sehr viel unterwegs bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Wollen wir einmal kurz reinstarten mit einem kleinen, aber feinen Fragenhagel. Ich habe so ein paar Fragen rausgesucht, die du einfach quick and dirty beantworten kannst oder auch nicht. Damit würde ich gerne einfach mal reinstarten, wenn du Lust hast.
Das klingt super, so machen wir das. Schieß los.
Okay, das letzte Foto in deiner Camera Roll auf dem Handy.
Oh, da muss ich mal kurz mein Handy zur Hand nehmen. Gib mir eine Sekunde. Fun Fact. Ja, ich sag's einfach ungefiltert, das ist ein Selfie. So als Berufsfotografin passiert auch sowas mal. Und tatsächlich, ein Storybild für Instagram, was ich vorhin noch von mir gemacht habe, um in meiner Story auf Instagram anzukündigen, dass wir heute sprechen. Deshalb ist es ein schöner Kreis, der sich da schließt.
Sehr, sehr gut. Analog oder digital?
Ich kann nicht ohne eins der beiden. Ich muss, hoffentlich ist es nicht unbefriedigend für dich als Antwort, aber ich muss sagen beides, weil ich... Ja, es bedingt sich irgendwo bei mir im Schaffen, analog und digital zu arbeiten. Das Storyfoto von heute Morgen war logischerweise digital, das ist mit dem Handy gemacht. Nichtsdestotrotz mache ich gerne analoge Selbstporträts. Schon ein paar Jahre lang nicht mehr, aber im Studium war das ein Riesenteil meines Schaffens.
Sehr schöne Antwort. Lass ich natürlich gelten. Außerdem gibt es hier kein richtig oder falsch.
Sehr gut.
Der schönste Ort auf der Welt, um zu fotografieren.
Ja, auch hier kann ich nicht eine eindeutige Antwort geben. Wenn es um Street geht, ist es New York. Das ist die Stadt, die mir als erstes in den Kopf kommt, wenn es um Street Photography geht. Und an sich liebe ich einfach ein Fotostudio-Set. Das ist einer der schönsten Orte. Den gibt es mehrmals auf der Welt. Das ist nicht an eine Stadt gebunden, ob in Berlin oder New York oder sonst wo. Liebe ich es einfach sehr, im Studio zu sein. Und das Set ist für mich ein heiliger Ort. Deshalb, ja, ist das auch eine Antwort.
Das ist eine Antwort und das ist auch sehr schön zu sehen in der Episode Gerle Ripke, wo du drin vorkommst, aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen.
Das stimmt.
Kampagnen oder freie Projekte?
Auch hier wieder. Ich habe das Gefühl, bei mir bedingt sich vieles. Ich wäre unglücklich, würde ich nur Commercials schießen in meinem Leben. Deshalb brauche ich wirklich so das freie Schaffen, die Personal, die Free Projects zwischendurch. Was ja auch bei mir durch Fotobücher sich zum Beispiel dann übersetzt in die Reality. Und andersrum könnte ich mir absolut auch nicht vorstellen, nur freischaffend künstlerisch zu arbeiten. Das war auch eine wirklich bewusste Entscheidung bei mir nach dem Studium, weil den Weg kann man ja auch gehen, dass man sagt, kommerziell arbeiten nicht, wenn dann vielleicht editorial für Magazine und Zeitschriften. Aber ich liebe es, einfach auf diesen großen Commercial Sets zu stehen und dann so eine Markenphilosophie einzutauchen, die es auch ohne mich schon gibt. Und dann mit meiner Kamera dazu zu kommen und da weitere Bilder in der Geschichte der Marke zu gestalten.
Oh ja, und das machst du ganz hervorragend. So viel sei auch schon mal verraten. Das schönste Kompliment, das du für ein Bild je bekommen hast, kannst du dich daran erinnern?
Gesprochen glaube ich tatsächlich nicht, weil für mich der Moment, wo Menschen Bilder sehen, immer eher so ein Ausdruck ist, der bei denen dann entsteht. Also es gibt jetzt nicht, bestimmt ist es, also es ist immer total schön, wenn jemand, egal ob das ein kommerzielles Modell ist oder ein Real People Model, sagt, hey, da fühle ich mich gesehen, das ist wunderschön. Aber ich finde fast noch authentischer, bevor sie überlegen, wie sie jetzt dieses Bild beschreiben und die Wirkung, ist die Wirkung, die denen ins Gesicht geschrieben steht, wenn sie es zum ersten Mal sehen. Und das sind natürlich Momente, die nicht auf Social Media, also kriege ich sowas ja gar nicht mit. Da spreche ich dann schon eher vom künstlerischen Bereich, wenn ich quasi eine Ausstellung gebe oder mal wieder ja, meine Bilder gedruckt irgendwo zeige und dann irgendwie sehe, die Leute denken da kurz drüber nach, es wird irgendwas ausgelöst, aber gar nicht in Worte verpackt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, voll. Ist spannend, weil die nächste Frage wäre, ja. Dein Lieblings-Social-Network, was ja im Prinzip auch auf so eine Art Feedback-Modus ist.
Verstehe. Auf jeden Fall Instagram. Das ist schon genau das Netzwerk, wo der regste Austausch da ist seit Jahren, wo auch meine Community ist und Menschen, die mich seit Jahren begleiten. Und ja, da liebe ich es aber auch vor allem, wenn meine Bilder, das, was ich tue, bei den Leuten irgendwie so eine Inspiration auslöst, dass die selber über ihre Arbeit nachdenken, weil ich jetzt auch gerade auch noch über die Frage vorher nachdenke. Das ist auch ganz schön, wenn jemand sieht, hey, die macht irgendwas, das finde ich gut, vielleicht kann ich irgendwie was von ihr lernen. Und dann melden sich Leute und sagen, hey, wie hast du das gemacht? Ich möchte es auch oder so ähnlich. Und das ist irgendwie auch total das Kompliment, ohne dass sie jetzt sagen, hey, ich liebe deine Arbeit, sondern wirklich so, hey, ich vertraue so sehr in die Bilder, die du machst und in die Welt schickst, dass ich irgendwie dadurch motiviert bin, mich das auch zu trauen. Das ist eigentlich auch voll das schöne Kompliment. Und das ist zu, ich sag mal, 90% auf Instagram. Ich bin auch auf TikTok aktiv und habe auch einen sehr guten Newsletter, der quasi, ich weiß nicht, ob das jetzt auch für dich ein Format wäre, wo du sagst Social Network, aber auch da entsteht ein voll schöner Austausch oft zwischen meiner Community, Kundinnen, aber auch Leute, die es einfach interessiert, so was bei Steffi Braun so passiert. Das ist auch super nice so als Format, finde ich.
Oh ja. Den habe ich noch nicht abonniert, aber das ist mir auch bei Lukas Piel, den wir in der vorherigen Episode hatten, passiert. Jetzt hast du einen neuen Follower auch in deinem Newsletter. Ich bin gespannt und überlege tatsächlich, ob das nicht auch was für unseren Podcast wäre. Aber das schiebe ich mal beiseite.
Hey, absolut.
Ja, tatsächlich. Ich glaube schon.
Step by step.
Step by step ist ja hier so eine Art Alleinkämpfer, den ich hier gebe. Und da ist meine Zeit ja auch leider bedrängt. Begrenzt. So, nicht bedrängt. So,
voll.
Aber was ich total spannend finde, da können wir vielleicht gleich wirklich auch nochmal intensiver drüber sprechen, dass du eine Community hast, ist ja ohne Frage, aber dass du die Zeit hast, auch dann im Prinzip Tipps zu geben und auf Fragen zu antworten. Wie viel Zeit nimmst du dir dafür immer? Kannst du das so grob abschätzen? Und wie viel Nachrichten kommen auch rein? Weil du hast durchaus ja auch einen großen Account und auch dein Tag hat nur 24 Stunden.
Voll. Das stimmt natürlich mit den 24 und die Hälfte davon schläft man irgendwie. Also dementsprechend, man hat ja echt nur bedingt Zeit, immer sich um seine ganzen Projekte und auch seine Berufung zu kümmern. Da gebe ich dir total recht. Und ey, das sage ich immer vorweg, ich mache das alles nicht alleine. Also das ist total wichtig. Und ich finde auch, dass gerade bei Fotografen und Fotografinnen ja oft so ein, oh mein Gott, wie krass ist diese Person entsteht. Aber der Credit, der geht immer ans Team. Also da ist niemand nur irgendwie der Autor oder die Autorin, der das Foto macht, sondern in meinem Bereich, vor allem auch in der Werbefotografie, Modefotografie, da steckt ein Riesenteam dahinter. Und genauso bin ich zum Beispiel auch bei Social Media aufgestellt. Also ich habe zum Beispiel eine PR-Agentin, die kennst du auch, die liebe Luise.
Liebe Grüße.
Neubert und die arbeitet jetzt schon über 3,5 Jahre mit mir und hat jetzt zum Beispiel auch mit dir den Podcast so gescheduled und sowas nimmt mir total viel Space, weil am Ende weiß ich, hey, wir haben eh unseren Moment, jetzt wenn wir hier sprechen und darum soll es auch gehen, das kann natürlich jetzt nicht jemand anders machen, soll auch nicht, aber es gibt trotzdem im eigenen Workflow so ein paar To-Dos und die kannst du outsourcen und da darfst du dir helfen lassen und da muss auch nicht irgendwie im Monat 1.500 Euro gezahlt werden, sondern es gibt Personen, die, ja, mit denen musst du halt sprechen, was die sich vorstellen. Und dann kann man sich das auch als jemand leisten, der jetzt noch nicht irgendwie die Mega-Karriere hingelegt hat. Und ich habe wirklich von Anfang an so angefangen und arbeite sehr gerne ganz langfristig mit auch festen Freelancern zusammen. Bei mir geht das von meinem festen Grafikdesigner, der über 4 Jahre bei mir an meiner Seite ist, der auch meine Website gestaltet. Michael Hengel heißt der. Bis hin zu Luise Neubert zum Beispiel, die sich um die PR-Dinge kümmert. Dann habe ich auch immer gerne einen Praktikanten oder eine Praktikantin. Die werden dann auch ein bisschen so mehr Richtung Instagram angedacht und laden auch mal Stories hoch, machen Questionnaires, handeln da ein bisschen die Community. Wobei ich sagen muss, bei Instagram liebe ich das schon auch, das selber zu machen. Aber zum Beispiel bei LinkedIn mache ich gar kein Community-Handling. Das macht eine andere Person für mich. Und ich glaube, so schaffe ich es doch, vielem gerecht zu werden, nicht allem. Ich habe auch immer wieder ein schlechtes Gewissen bei etlichen ungelesenen Nachrichten auf Instagram. Und da merke ich, ist so meine Strategie seit diesem Jahr, ich spare es mir echt auf, gehe dann in das Filtertool bei Instagram auf die Nachrichten, gebe ein unbeantwortet oder ungelesen und da mache ich wirklich so mir einen Tee oder einen Kaffee und setze mich da 1,5 Stunden hin und versuche so gut ich kann, den Leuten authentisch zu antworten, die nicht abzuspeisen, den, ja, zum Beispiel jetzt fällt mir ein, vor 2 Tagen hat sich wieder jemand aus meiner Community gemeldet, der meinte, hey, das ist ein männlicher Fotograf aus Berlin. Hey Steffi, du hast doch, also irgendwie erscheinst du mir, als hättest du viel Agenturerfahrung, was Repräsentanzen angeht und für mich kommt der Step jetzt bald und hättest du Lust, dass wir uns da mal treffen? Und ich muss dann schon, je nachdem, wo ich gerade stehe, halt ehrlich sagen, hey, ich kann mich leider gerade nicht treffen, ich bin so gottlos viel unterwegs zum Teil und da, das geht dann zum Beispiel leider nicht bei jedem, kommt immer so aufs Timing drauf an. Aber habe ihm halt gesagt, hey, hier ist meine Nummer, hier ist meine E-Mail, entweder schreibst du mir einfach deinen Fragenkatalog per Mail und dann, sobald ich Zeit habe, natürlich nicht erst im halben Jahr, aber auch nicht am nächsten Tag, es muss passen so, beantworte ich die Fragen runter oder du rufst mich an und wir quatschen am Telefon. Und genau, so versuche ich es und wie oft das passiert, hast du noch gefragt. Auch hier, es gibt da jetzt keinen festen Rhythmus, aber ich kriege schon einmal im Monat Minimum eine Praktikumsbewerbung zum Beispiel per E-Mail. Das finde ich auch immer total schön. Dann noch mehr auch Assistenzanfragen, dass Leute halt sagen, hey, ich assistiere als Licht- oder Digi-Assistenz, könnte ich da mal mitkommen? Und so die Community-Fragen bei Instagram, habe ich noch nie so geforscht. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, in welchem Abstand die kommen. Manchmal kommt in einer Woche kommen 3 Fragen und dann mal wieder 2 Wochen gar nichts. Das ist eher so ein bisschen willkürlicher.
Ich finde das voll schön, wie ernst du deine Community nimmst und wie bereit auch du bist, anderen Fotografen und Fotografinnen zu helfen. Das finde ich total wertvoll in einer Branche, die ja auch durchaus ein bisschen umkämpft ist. Aber wir haben da auch schon mit Paul Hüttemann schon zum Beispiel drüber gesprochen, wie wichtig es ist und wie gut es auch für die eigene Seele ist, gönnen zu können und sich für andere auch zu freuen. Weil ich meine, am Ende haben wir ja alle, wie du auch gerade sagst, nur begrenzt Zeit und es geht ja gar nicht, dass wir sagen, dann nehme ich den Job noch und den Job nehme ich auch noch und dann kann ich den Job noch machen und am Ende bist du irgendwie ein nervliches Wrack ohne Energie, nur weil du sagst, ich gönn's den anderen nicht. Finde ich total schön, dass du so, ja, auch so denkst in die Richtung.
Ey, voll schön, dass du das sagst. Vielen Dank. Und ja, hast du nicht auch das Gefühl, dass das bei uns schon echt crazy ist, wie Gatekeeping das zum Teil ist? Also ich frage mich dann auch manchmal, wo genau kommt das her? Aber mich macht es irgendwie traurig, weißt du, dass man echt manchmal merkt, ey, man weiß sowas halt auch einfach nicht. Das kann man sich selber halt nicht erklären, wie bestimmte Vorgänge sind oder wie die nächsten Steps sind. Und irgendwie sagt es dir Google nicht oder ChatGPT. Jetzt mittlerweile kannst du auch mit dem Tool arbeiten. Aber selbst da, du stößt an so eine Glasdecke, findest du auch?
Ja, ich glaube, das ist einer der Gründe, also wenn wir jetzt von deinem Niveau sprechen, mit deinem Standing, dann, also glaube ich, ist das was anderes, aber in einem etwas kleineren, umkämpfteren Bereich, wo Leute vielleicht auch gerade dabei sind, nach oben preschen zu wollen oder sich einen Namen machen zu wollen, da ist es dann tatsächlich häufig so, dass ich glaube, dass einfach die Masse an Fotografen und Fotografinnen so groß ist, dass man denkt, ja, so eine Art Fear of Missing Out. Wenn ich den Job nicht mache, macht es jemand anders und dann hat der oder diejenige vielleicht die nächste Chance, weil sie mehr gibt oder er mehr gibt, ne? Ich glaube, dass das kein gutes Signal ist, tatsächlich. So.
Nee, total.
So, wenn du nicht Fotografin geworden wärst, was wärst du denn dann jetzt heute?
Ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, mache ich ja eigentlich auch, obwohl ich auf den ersten Blick bin ich Fotografin, werde ich immer sein, aber ich erfinde schon auch gern meinen Job selber. Also es fühlt sich nicht immer nur an, als wäre ich Fotografin. Manchmal, ich finde auch durch Social Media allein, das ist ja auch nochmal so eine andere Rolle. Die hatten FotografInnen vor dem Internet oder vor Instagram, vor Social Media nicht. Und allein da zum Beispiel fühle ich mich jetzt nicht wie eine klassische Fotografin. Und ich glaube, wenn ich jetzt nie auf die Fotografie gekommen wäre, ich hätte vermutlich Philosophie damals studiert, wenn es mit dem Aufnahmetest für Bielefeld, wo ich Fotografie und Bildmedien studiert habe, nicht geklappt hätte, hätte ich Philosophie studiert. So. Und was man dann genau wird, hätte sich auch vermutlich irgendwo ergeben. Also ich bin Idealistin, ich liebe es halt, mich richtig freaky nerdy in ein Thema total reinzubegeben. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da dann irgendwo so eine Nische gefunden hätte und das auch auf meine Art irgendwie in die Welt getragen hätte und auch immer das Gefühl gehabt hätte, hey, lass uns drüber sprechen, lass uns da gemeinsam wachsen. Also das ist schon so eine grundsätzliche Energie. Die lebe ich jetzt halt in diesem Leben als Fotografin, aber vielleicht hat das irgendwo auch, ja, so philosophisch, ich meine, ich schreibe ganz gern, ich liebe es zu schreiben, das ist mein zweites Medium neben der Fotografie. Deshalb, ja, vielleicht wäre ich Autorin geworden und sowas könnte ich mir schon gut vorstellen.
Cool, so dieses, wie das sich manchmal gleicht irgendwie in der Art und Weise, wie man seine Berufung sozusagen sieht. Ne? Also mit der Fotografie kehrst du ja dein Inneres auch nach außen und gibst deine Kreativität und deinen Impulsen freien Lauf. Dasselbe passt ja auch mit der Philosophie und dem Schreiben. Das ist ja im Prinzip dasselbe, nur in eine andere Richtung, also anderem Medium sozusagen.
Voll.
Der kleine Fragenhagel ist vorbei und jetzt seid ihr da draußen ein kleines bisschen schlauer, mit wem wir es hier zu tun haben. Aber vielleicht, Steffi, stellst du dich trotzdem nochmal in 2, 3 Sätzen vor, wer du genau bist, was du genau machst, dass wir da das auch nochmal abschließen, damit die Leute genau wissen, wer jetzt hier gerade an der anderen Leitung ist.
Das mache ich sehr, sehr gerne, David. Ja, mein Name ist Steffi Braun, ich bin 28 Jahre alt, bin im schönen Regensburg in der bayerischen Oberpfalz geboren, deshalb hört man vielleicht auch hier und da mal mein Dialekt ein bisschen raus, bin auch bis ich 18 war immer in Bayern gewesen, meine Eltern wohnen da noch und genau, habe es dann aber nach Bielefeld gewagt, quasi einmal quer durch Deutschland, wo ich vorher nie gewesen bin, um aber meinem Kindheits-Teenage-Dream nachzugehen, und zwar Fotografie zu studieren. Und das habe ich gemacht. Fast 5 Jahre lang habe ich in Bielefeld an der Hochschule Fotografie und Bildmedien studiert und hatte da auch einen ganz, ganz tollen und vermutlich auch prägenden Auslandsaufenthalt während der Studienzeit. Das war in London an der University of Arts. Da hatte ich die Möglichkeit, Fine Art Photography zu studieren. Das hat mich wirklich auch nachhaltig so in meinem Schaffen ja, geprägt ist, glaube ich, echt das beste Wort. Und bin dann zurück nach Bielefeld, hatte da nicht so Lust, in der Stadt zu sein und habe dann nochmal ein Praktikum gemacht in einer Bildredaktion. Das war damals in Hamburg bei der Stern Mediengruppe. Und ja, war bei der Neon. Ich weiß nicht, kennst du noch die Neon, David?
Ja, klar.
Von früher, das Magazin?
Ja,
ja, das war so toll. Und da habe ich quasi so die Endzüge mitbekommen, bevor die das leider eingestellt haben. Also da konnte ich noch ein halbes Jahr, glaube ich, war ich da Praktikum in der Bildredaktion machen. Fand das alles super spannend, wusste aber dann auch am Ende, ey, ich will nicht die sein, die die Leute beauftragt, sondern ich will die sein, die die Aufträge macht, und hatte dann nochmal so einen Bewusstseinsschub, dass ich wirklich Fotografin werden möchte. Habe dann meinen Bachelor in Bielefeld 2019 zum Sommer abgeschlossen und da ist was Schönes passiert. Zwei wunderschöne Sachen sind da passiert. Einmal habe ich einen Talent Award von der Deutschen Vogue gewonnen für aufstrebende Modefotografinnen. Da kannst du dir und auch die Zuhörerinnen vorstellen, sowas ist halt einfach geil. Also am Ende, ich weiß nicht, bei Wettbewerben gehört auch immer ganz viel Glück dazu. Das muss irgendwie passen und man muss nicht unbedingt so gut sein. Vielleicht sind die anderen einfach mal ein bisschen schlechter gewesen und deshalb hat es geklappt. Aber gut, ich bin einfach auch ein Mensch, der sich jetzt nicht selber so lobt. Vielleicht war es auch einfach verdammt gut, was ich getan habe. Und genau, ich habe den auf jeden Fall gewonnen mit zwei anderen Personen. Also es gab drei Preisträgerinnen, eine Person aus Österreich, eine aus der Schweiz und ich quasi aus Deutschland. Und die Deutsche Vogue hat uns dann nach Berlin zur Fashion Week eingeladen. Die damalige Chefredakteurin Christiane Arp haben wir dann kennengelernt. Die hat uns so krasse Stories auch erzählt, weil Christiane Arp kannte halt Karl Lagerfeld persönlich, Helmut Newton hat sie kennengelernt. Weißt du, das war so heftig einfach für mich. Ich war damals 22 oder 23. Und ich war so, ich hatte so Sternchen in den Augen. Weißt du? Ich war so, erstes Mal Fashion Week und wow, what a crazy world. Und das hat mich total berührt und es war wunderschön. Und da bin ich so, so dankbar nach wie vor, dass das damals passiert ist, weil ich immer ein bisschen so gern sage, ich glaube, das war ein Moment, das musste passieren, damit ich endlich auch an mich glaube. Ich war jetzt davor nicht jemand, der dachte, so, Bachelor in der Tasche und jetzt werde ich die Fotobranche aufwecken und irgendwie revolutionieren. Überhaupt nicht. Also gerade als Female-Fotografin, auch darüber können wir gerne mal, wenn du Bock hast, später sprechen tiefer, da hast du nicht so viele Vorbilder am Markt. Also ich dachte immer so, was will ich da als Frau? Ich kann nicht mal so einen Ari alleine tragen, weil der ist gegebenenfalls zu schwer und hatte dann nicht so die Confidence. Und das mit der Vogue, das tat so gut. Das war so ein geiler Schulterklopfer und so ein Rückenwind danach, wo ich dachte, ah, vielleicht habe ich doch eine Stimme in dieser Kreativbranche. Und weil ich da aber dann nicht direkt drauf gehört habe, habe ich mich erstmal fest anstellen lassen nach dem Bachelor und bin nach München gezogen und habe echt 1,5 bis 2 Jahre die Festanstellung gerockt. Und auch das ist ein wichtiger Teil in meiner Biografie, weil es schadet nicht, sich da auch mal fest anstellen zu lassen, mal so einen 9-to-5-Job und Minimum 40 Stunden die Woche in einem Unternehmen mitzunehmen. Da habe ich auch viel gelernt, eher so Hard Skills, auch ja, wie anders sich das Leben anfühlen kann als festangestellte Person im Vergleich zur Selbstständigkeit, die danach erst so richtig kam. Und ja, außerdem gab es dann eine weltweite Pandemie, also irgendwie auch wieder gutes Timing gewesen, weil irgendwann ging Covid los, das war ja 2019 im Sommer habe ich Bachelor gemacht und ich glaube Covid ging 21 oder so los, ich kann es dir nicht mehr sagen, ist auch völlig egal, auf jeden Fall habe ich in der Zeit dann angefangen zu merken, hey, irgendwie, ich weiß nicht, ob das mit der Festanstellung so das Richtige ist. Und habe dann auch noch während Covid entschieden, ich probiere das jetzt aus mit der Selbstständigkeit und habe ganz viel auch nochmal Mappenaufbau gemacht und viel in München mein Netzwerk erweitert, mich mit PR-Firmen irgendwie connected und ja, bin da auf ganz viel Unterstützung gestoßen und habe dann 2022, glaube ich, war es, meinen ersten Managementvertrag bei einer kommerziellen Werberepräsentanz quasi für FotografInnen unterschrieben. Obwohl ich sehr künstlerisch studiert habe, hatte ich dann das totale Calling, in die Werbung zu gehen, zu schauen, was entstehen da denn für Bilder und welche kann ich machen. Und ja, bis heute war das die absolut richtige Entscheidung. Ich bin unfassbar glücklich in meiner Selbstständigkeit und ja, stehe jetzt eigentlich mit beiden Beinen so im kreativen Leben als Kreativschaffende und bereue nichts. Das ist absolut richtig so.
Ja, mega, total schön. Was für eine coole Vita. Und ich finde auch hier ist es tatsächlich so, also zwei Dinge dazu. Erstens haben wir hier im Podcast immer diesen Satz, where the focus goes, the energy flows. Also da, wo man seine Energie reinlegt und wo der Fokus hingeht, da öffnen sich Türen, ob man es will oder nicht. Aber man muss einfach dran glauben. Und dann ist noch ein anderer Punkt, den ich total wichtig finde, ist so, es gibt nie, in der Kreativwelt vor allem, nie unbedingt gerade Karrierewege. So, es gibt immer mal eine Abzweigung nach links, dann guckt man sich das an, nimmt seine Learnings raus und geht dann nochmal nach rechts und guckt sich da das an. Also das ist so ein ganz cooler Weg, den du da gegangen bist. Ich habe zwei Fragen zu Bielefeld.
Gerne, schieß los.
Was hat dir Bielefeld gegeben? Ich frage das deshalb, weil einer unserer Podcast-Gründer, der wunderbare Olli Hugo, liebe Grüße an der Stelle, kommt aus Bielefeld, liebt Bielefeld, freut sich immer, wenn wir auch ein bisschen über Bielefeld sprechen. Also was hat dir Bielefeld gegeben?
Ach, schön.
Und was ist dein Lieblingsort in Bielefeld?
Oh, lass mich kurz überlegen. Ich mochte den Oetker-Park immer total gern. Der war halt direkt neben der Hochschule und ich glaube schon auch, dass die Hochschule an sich, also die Hochschule für Gestaltung, so ein bisschen mein Holy Place war. Mhm. Aber ich mag auch die Hundewiese. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal in Bielefeld warst.
Ja, klar.
Ja, okay, super. Dann kennst du die Hundewiese?
Die kenne ich allerdings nicht, nee.
Ja, Mensch, da hast du was verpasst. David, du musst du dem Oliver da auf jeden Fall erzählen, dass er da dich mal zur Hundewiese führen soll, weil das ist total, also wenn man Hunde mag, ist das ein Paradies, gell? Da kannst du den ganzen Tag die süßesten Hunde beobachten und es ist direkt neben der Stadt und das ist schon eine Qualität von Bielefeld, weil in Berlin vermisse ich das nämlich total. Du bist halt schnell im Wald und wenn du ein bisschen Naturmensch bist, kommst du da total runter und dann gibt es eben oben bei der Spanburg, die ist ja auch sehr bekannt und dann kannst du so entlanglaufen und irgendwann kommt die Hundewiese und ich liebe das und habe da immer die ganzen tollen, süßen Hunde beobachtet.
Ich kenn vor allem den Sigi. Das ist der Ort, wo Olli immer seine Zeit gerne verbringt und Menschen beobachtet und ganz ganz tolle
der
Fotos.
Ist auch schön.
Ja, genau.
Und da gibt es auch guten Kaffee.
Voll. Ja. Guten Kaffee und ich habe mir sagen lassen, guten Döner. Den muss ich noch ausprobieren.
Oh, ich auch.
Bielefeld. Eine Stadt, die es nicht gibt, sagt man ja immer, aber ich finde, das ist völliger Blödsinn, denn so viele tolle Menschen kommen aus Bielefeld und auch Bielefeld ist völlig unterschätzt. Ähnlich übrigens wie Bochum oder das Ruhrgebiet und am Ende ist es immer so, jede Stadt hat seine Vorteile und seine Vorzüge und man muss sie nur finden und für sich ausfindig machen irgendwie und das dann nutzen und mit Leben füllen.
Schön gesagt, das stimmt. Immer offen sein.
Genau. Sag mal, du hast gesagt, du warst nicht so richtig confident, hast nicht so richtig an dich geglaubt und dann kam dieser Vogue Talent Award. Hast du da die Sachen selbst eingereicht oder wurdest du ausgewählt? Also wie war sozusagen der Prozess dazu?
Ja, der war auch über Instagram. Ich habe da einfach die Ad gesehen, also da wurde mir einfach eine Werbeanzeige ausgespielt, vermutlich. So ab und zu kriegst du doch dann irgendwelche Anzeigen auf Instagram, wenn du Stories guckst oder mal Beiträge swipest oder scrollst. Und da habe ich auch den Vogue Salon, hieß das Format, Talent Award gesehen. Und in dem Moment, ich weiß es noch so gut, ich dachte so richtig stumpf, boah, eigentlich kommt auch sowas drauf an. Weißt du, ich war so, um das Setting kurz zu beschreiben, zu der Zeit eben in Bielefeld, in meinem Bachelorsemester. Und das geht ja so 6 Monate lang, bis man so eine Abschlussarbeit dann präsentieren darf. Und ich war ungefähr so im 4.5. Monat, so fast am 5., wo dann schon irgendwie alles stehen sollte. Und ich habe halt einfach so blöd gescrollt auf Instagram, diesen Award gesehen und dachte, hä, was interessiert, also jetzt sehr überspitzt, aber was interessiert mich mein Bachelor? Eigentlich brauche ich sowas, dachte ich mir. Und das war so der erste Impuls und dann kam natürlich direkt der Reality-Check so, hä, Quatsch, also kannst jetzt nicht, während du deinen Bachelor machst, weil ich bin schon auch ein sehr perfektionistischer Mensch, gebe ich zu, wenn ich was mache, auch dieser Idealismus, glaube ich, kommt da bei mir durch, wenn ich was mache, mache ich es zu 100% und deshalb hat mich dann die Realität so eingeholt und ich dachte, nee, du musst doch jetzt den Bachelor und ich habe damals ja ein Buch für meinen Bachelor, also ein Fotobuch entwickelt und das wurde ja auch, weil das nämlich die zweite schöne Sache, die ich vorhin kurz angeteasert habe, die zu der Zeit passiert ist, während ich meinen Bachelor abgeschlossen habe. Ich habe schon immer so ein bisschen überlegt, ah, vielleicht kann man das Buch da mal verlegen lassen oder so. Dementsprechend war der Fokus eigentlich komplett auf der Bachelorarbeit, weil ich wusste, das ist jetzt schon wie so eine Visitenkarte nach dem Studium, mit der du so rausgehst an den Markt. Und dann habe ich das irgendwie wieder verworfen. Und dann, ich weiß nicht, was die für Paid Ads haben, die Leute bei der Vogue oder bei Condé Nast, aber ich habe jeden Tag diesen Wettbewerb angezeigt bekommen und er hat wirklich so, als hätte er an meine Tür geklopft, immer gesagt, hallo, mich gibt's und you wanna join. Und dann bin ich zu meinem Mentor, Axel Grünewald, meinem Professor damals, gegangen, habe gesagt, Axel, soll ich da mitmachen? Und dann guckt er mich auch an und er so, hey, klar, weil du wirst den Bachelor ja sowieso rocken und alles gut, Steffi, chill mal und mach da mit. Und das ist auch der wichtige Support dann gewesen, um da mitzumachen. Und dann, glaube ich, war das allererste, was du machen musstest, dich einfach online bei so einem Formular, musstest du deine Daten eintragen, Vor- und Nachname, bla bla bla, und ein Portfolio hinschicken, 25 MB oder so, paar Seiten. Und da hatte ich eigentlich ein gutes Bauchgefühl. Ich habe davor nie für einen Commercial-Kunden Modefotografie gemacht, aber an der FH Bielefeld studieren auch Modedesigner oder angehende Modedesignerinnen. Und mit denen habe ich mich halt immer total verbündet während des Studiums, weil die Bielefelder Schule an sich, das wird der Olli auch bestätigen, ist ja jetzt nicht unbedingt werbelastig. Also die Lehre, die ich da genossen habe während des Bachelorstudiums, war sehr, ich habe vorhin gesagt, künstlerisch. Es hat aber auch so diesen fotojournalistischen Touch. Es ist auch so eine abstrakte, also ein bisschen so diese Fine Art Photography dabei und gar nicht wirklich so, wie kannst du jetzt eigentlich mit Bildern am kommerziellen Markt arbeiten. Und das kam eher durch London bei mir so ein bisschen mehr. Und deshalb habe ich mich aber, weil ich das schon immer toll fand, auch mit den Modestudierenden total gut verstanden und für die immer so zum Teil umsonst, aber auch mal gegen, weiß ich nicht, einen Kasten Bier oder so, die Bachelorarbeit von denen fotografiert. Das heißt, es gab eine Kollektion von denen, die haben FotografInnen gesucht, die da halt studieren. Und da habe ich mir damals während des Studiums halt schon eine gute Mappe aufgebaut, auch wenn niemand diese ModedesignerInnen kannte. Und die habe ich dann genommen, um mich bei diesem Vogue Talent Award zu bewerben. Und dann, ich glaube eine Woche später, habe ich eine E-Mail bekommen, hey, aus über 1000 BewerberInnen haben wir dich und 10 weitere oder ich glaube 12 weitere Personen ausgewählt. Wir schicken dir jetzt ein Handy. Dann war ich kurz so, hä, wie, ihr schickt mir jetzt ein Handy? weil das ist eine Koop mit Huawei, also dieser Handy-Marke. Und die sind ein großer Sponsor. Deshalb ist quasi jetzt die Challenge, dass diese 12 Personen, die ausgewählt wurden aus Deutschland, Österreich und Schweiz, ein Handy, ein ganz neues von Huawei, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber ich denke, du weißt, was ich meine,
ja,
bekommen. Und dann zu einem Thema, was aber erst zu dir kommt, wenn du dieses Handy zu Hause per Post geschickt bekommen hattest, mit dem musst du diese Strecke dann zu dem Thema umsetzen. Das heißt, ich war kurz so, hey Leute, ich check gar nichts, soll ich dann mit dem Handy einfach Fotos machen für die Vogue? Und ja, basically that's it. Also es war ein bisschen eigenartig. Gerade so als studierte Fotografin mit ganz viel Deepness. Okay, stumpf, aber gut, machen wir das. So, keine Ahnung. Ja, und dann kam irgendwann wieder eine Woche später das Huawei Phone und so ein Briefumschlag. Und dann habe ich den aufgemacht und dann stand da einfach nur so dieses Wort Street Style. Und dann dachte ich erstmal, ach du Scheiße, ich bin in Bielefeld, was soll ich hier Street Style mit Modeschwerpunkt fotografieren? Ich weiß nicht. Du hast eben so süß gesagt, Bielefeld wird unterschätzt. Ja, bestimmt, aber es ist jetzt nicht unbedingt so eine Modemetropole, gell? Und dann dachte ich so, okay, was mache ich? Ich dachte so, muss ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nach Wien, Berlin, New York kann ich mir nicht leisten. Und dann hatte ich wieder vermutlich Glück und gutes Timing und trotzdem so die Eigeninitiative, dass ich auf den FH Bielefeld-Account gegangen bin, wo die aktuellen Modearbeiten der Absolventinnen vom Modedesign halt vorgestellt werden und habe die so durchgescrollt und habe dann tatsächlich eine Kollektion gefunden, die von New Yorker Street Style Fashion inspiriert war und dachte, okay, lass mal Kohle sparen und trotzdem in Bielefeld bleiben, aber wenn die Mode an sich halt total inspiriert ist, weil du hattest auch nur eine Woche Zeit, weißt du, das war so, ich war Anfang 20, habe jetzt auch nicht ein Elternhaus, was da irgendwie kurz mal einen Fashion-Trip gesponsert hätte und war dann eher halt auf so innovative Gedanken angewiesen und dachte, okay, dann ist die Mode sehr Street-Style-inspired, aber du bist in Bielefeld und suchst dir vielleicht so ein bisschen abstraktere Orte, damit das so eine gute Symbiose aus Bildraum und eben Kleidung und dann letztendlich der Fotografie wird. Dann habe ich der Modedesignerin geschrieben und die war sofort am Start und dann haben wir noch zwei Modelle gescoutet, eben alles innerhalb der Woche. Ich bin Location-Scouting gucken gegangen und dann haben wir diese Strecke umgesetzt. Ich habe das schön säuberlich mit dem Handy fotografiert. ja, und dann musstest du es halt per Download-Link hochladen, das Handy an die Redaktion nach München schicken und alles halt bis zu einer gewissen Deadline und dann war das dann. Und dann war es ein Dienstag. Ich kann ja nicht sagen, wie viel später, vielleicht 2 Wochen, aber ich weiß, es war ein Dienstag. Ich war an der FH, habe mich um mein Buchprojekt gerade gekümmert und dann hat mich zum ersten Mal im Leben die Deutsche Vogue angerufen und so einen Tag vergisst man nicht, wenn man ein Herz hat für Mode und Modefotografie und das hatte ich, seit ich 12, 13 war. Mhm. Ja, und das war ein sehr, sehr schöner Moment, wenn dann am Telefon die Stimme sagt, ja, hallo, hier ist die Deutsche Vogue, Stefanie Braun. Und ich so, oh mein Gott, ja. Und dann sie so, ja, also wir haben uns da jetzt für dich entschieden, Glückwunsch. Und ja, wir würden dich jetzt gern zur Fashion Week einladen, nach Berlin in 2 Wochen. Und dann habe ich ernsthaft zu dieser Frau gesagt, David, ja, aber da fotografiere ich doch eine Hochzeit. und dann hat sie gesagt, ja, okay, blöd, dann musst du die wohl absagen. Und dann habe ich so gesagt, und weißt du, das war so voll, ich war so perplex. Und habe halt wirklich gedacht, also damit habe ich mir halt auch so ein bisschen Studium finanziert, nebenbei einfach Geld verdient. Dafür schlug nie mein Herz so für die Hochzeitsfotografie, aber mein Papa ist zum Beispiel Standesbeamter, weißt du, ich mag Hochzeiten schon sehr gerne. Und das war dann mein größtes Problem in dem Moment. Und dann sie so, ja, dann melden Sie sich halt, Frau Braun, aber geben Sie dann schon bis morgen Bescheid, weil ich würde es Ihnen jetzt mal so unter uns schon empfehlen, dass Sie dann nach Berlin kommen und Frau Arp kennenlernen, also die Chefredakteurin. Und dann dachte ich schon, ach du Scheiße, ja, das klingt schon gut. Und wir haben aufgelegt. Und ja, ich habe einen ganz, ganz tollen Ersatz gefunden. Auch einen Hochzeitsfotograf, den würde ich auch mal, falls ich heirate, meine Hochzeit fotografieren lassen. Das Brautpaar war auch okay damit. Und dann stand nichts mehr im Wege. Und ich hatte die beste Zeit in Berlin auf der Siegerehrung quasi.
Ja, wow. Das ist ja, kannst du dir nicht ausdenken irgendwie, ne? Völlig, völlig coole Geschichte. Ich finde, und das ist im Prinzip auch nochmal der Kreis, der sich da schließt mit Bielefeld und die Städte, die eben nicht New York und ich glaube, eine unserer ersten Episoden hieß Bielefeld ist New York. Ich glaube, am Ende kommt es nämlich einfach darauf an, was man aus den Locations macht, was man aus den Leuten macht, die man fotografiert. Du musst nicht irgendwelche Hochhäuser im Bild haben und irgendwelche Brooklyn Bridges haben. Natürlich sind das tolle Monumente und tolle Locations, aber genauso coole Spots gibt's auch in jeder Stadt. Man muss sie nur finden und man muss nur den richtigen Blick drauf haben. Und wenn du dann noch coole Klamotten hast, coole Menschen hast irgendwie, die den Fokus auch nochmal darauf richten, dass du im Prinzip deine Straße, deine Stadt nur zur Kulisse machst, die trotzdem gut aussieht, und Teil dieses ganzen Bildes ist, aber den Fokus eben auf dann die Klamotten oder das Gesicht oder was auch immer, das Detail hast, dann kann jede Stadt New York sein. Und du hast es bewiesen.
Voll, also ja, und auch so dieser Satz, so Not macht erfinderisch. Also ich glaube, auch das war so, ich dachte, hey, ich war bis dato ein paar Mal schon in Berlin und Bielefeld, Berlin hätte man machen können, rein so zeitlich wäre das schon gegangen. Aber das hat mich auch wieder überfordert. Deshalb dachte ich, nee, konzentriere dich auf das, was du hast, weil es zu schätzen und denk dir da, also lass deiner Kreativität da auch so, wie du gesagt hast, freien Raum und lass dich auch finden von den Locations, die es gibt. Also ich drehe das total gern irgendwie oft um, dass man auch nicht immer so das Gefühl hat, oh mein Gott, ich muss das jetzt alles selber machen und ich muss die Locations finden, ich muss Models finden. Manchmal finden Dinge auch dich und das hat ganz viel auch bei der Fotografie, auch bei meinem Fotobuch zum Beispiel, wo ich viel Street fotografiert habe, dazu beigetragen, dass manche Motive entstehen. Ich kann dir nicht sagen, was für eine höhere Macht damit reinspielt. Es ist auch so, dass gewisse Bilder dich finden und das ist auch der große Unterschied zur kommerziellen Fotografie, weil da planst du die Bilder. Du findest die Bilder. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und da loslassen ist so magisch und irgendwie Metaebene, I don't know, das ist so faszinierend, finde ich.
Ich finde das total wunderschön, was du sagst, nämlich dieses Bilder finden dich und das zu wissen, dass es ein Unterschied ist zwischen Commercial Fotografie und eben der freien Fotografie oder das, was wir auch, ich meine, wir haben ja alle mehr oder weniger diesen Blick in Frames zu sehen, ganz bestimmte Linien zu registrieren, das Licht zu sehen und das kannst du wie eine Form im Prinzip auf alles drücken. Es ist immer unterschiedlich, aber du siehst ja die Dinge ganz anders, wenn du in diesen Frames denkst und dann kommen diese Bilder einfach auch zu dir und wenn das Bild nicht direkt zu dir kommt, sondern du bist auf der Hundewiese in Bielefeld und siehst dort ein bestimmtes Setting und denkst, wow, krass, ich weiß ganz genau, was ich für ein Foto hier machen möchte. Das mache ich nicht heute, sondern dafür brauche ich noch einen Australian Shepherd und den Typen dazu. Und dann mache ich dieses Foto, aber ich habe es jetzt schon mal gefunden oder das Bild hat mich jetzt schon gefunden in meinem Kopf. Ich muss es nur noch machen. So, also das finde ich einen ganz tollen Gedanken, dass man einfach es zulässt, sich inspirieren zu lassen von Momenten und von Orten auch.
Total. Ja, so funktioniert auch die Inspiration vermutlich.
Und dieses, ja, ich glaube, da sind wir wieder bei diesem, die Energien. Wir sind hier kein spiritueller Podcast und wir sprechen jetzt auch nicht über schicksalshafte Momente oder so. Aber ich glaube, einige Dinge fügen sich, wenn man nur daran glaubt und wenn man gewisse Dinge zulässt. Ich finde es so witzig, dass Instagram der Anschub sozusagen war für das, was dann am Ende dabei rausgekommen ist. Natürlich links und rechts flankiert auch dann von deinem Mentor, von dir aber auch daraus. Ne? Also du hättest ja auch einfach in einer Welt, wo wir eine Aufmerksamkeitsspanne von nicht mal 3 Sekunden haben, hättest du die Ad ja auch 3-4 Mal wegswipen können und sagen können, ja, lass es. Aber du hast dieses Gefühl gehabt so, hey, irgendwie soll es so sein. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wundervoll, dass man auch da Dinge zulässt, so die dann da reinkommen.
Ja, total schön. Ja.
Wäre das denn so ein Advice auch von dir, wo du sagst, mach das einfach? Am Ende kann ja nicht mehr passieren, als dass man entweder ausgewählt wird oder nicht ausgewählt wird. Aber ich glaube, jeder einzelne Fotocontest, Fotowettbewerb ist ja auch ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
Voll, voll. Also ich bin eine absolute Fürsprecherin, was Machen angeht. Macht einfach, Leute. Und ihr müsst auch nicht, also ihr dürft auch Angst haben, während ihr was macht oder denken, das wird nie was. Weil, wie du eben so schön beobachtet hast, David, auch in meiner Geschichte, dass mein Mentor damals für mich eigentlich die Stimme war, die gesagt hat, hey, klar, machst du das jetzt? War auch nur möglich, weil ich so nicht dran geglaubt habe, aber mich trotzdem noch an eine Person gewendet habe. Also wirklich so diese Studienzeit über, da war ich einfach nicht confident, weil das auch was ist, was sich aufbaut. Und es ist ein Prozess, an sich zu glauben. Und das, ich kenne wirklich, glaube ich, niemanden, der das schon immer hatte. Und das ist okay und es ist bei allen so, gerade mit einer Selbstständigkeit auch. Ich kenne niemanden, der sagt, boah, geil, das wird sowieso total rich und nice enden. Alle haben irgendwie Schiss am Anfang. Und dieses kollektive Mitgefühl bringt einem total viel, weil wir haben es trotzdem gemacht. Und man kann auch Angst haben und mutig sein. Und man kann auch lost sein und im Prozess. Weil lost fühlt man sich immer nur am Anfang vom Prozess. Das ist einfach so. Und deshalb absolute Advice. Ich habe mich zum Beispiel auch diesen Sommer, jetzt 2024, wieder auf ein Stipendium beworben. Diesmal in New York. Und ich habe da alles gegeben, obwohl ich so viel unterwegs war und mir so viel Mühe gegeben bei der Bewerbung. Fun Fact, kriege ich letzte Woche die Absage mit dem Grund auch, ja, wir wollen jetzt doch nur US Citizen Persons das Stipendium geben. Sorry. Okay. Weil coole Arbeit, aber geht halt jetzt doch nicht. Und ich dachte, Mann, sag das vorher. Aber am Ende loslassen. War nicht meins, weiter geht's. Aber ich habe viel gelernt im Prozess und das ist es. Du nimmst so viel mit, wenn du Dinge ausprobierst und das versuchst. Und das Leben sieht das. Also auch wieder, wir sind kein spiritueller Podcast. Aber Ich glaube auch total an Energie und auch, dass das Leben dir beim Leben zuschaut und dann auch sieht, hey, hat sie jetzt wirklich sich Mühe gegeben und dann geht da wieder eine andere Tür auf. Weißt du, ist, glaube ich, safe.
Total. Lernen im Prozess ist super wichtig. Und wenn du es nicht machst, sitzt du halt vor deinem Handy und swipes vor dich hin. Und wenn da die Deadline abgelaufen ist, fragst du dich oder sagst dir vielleicht, hätte ich es doch mal gemacht. Hätte ich mich mal einen halben Nachmittag hingesetzt und mal überlegt, ob es nicht doch möglich gewesen wäre. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, nämlich vertanen Chancen nachtrauen. Ich glaube, es ist total wichtig, auch es einzuschätzen und zu sagen so, okay, ich setze mich jetzt hin, ich gucke, was sind die Specs, was könnte daraus resultieren, was brauchen die an, keine Ahnung, Portfolio, an Aufnahme, was ist sozusagen der Eintritt in diesen Wettbewerb und schaffe ich das zeitlich? Das ist ja auch total legitim, dass man sagt, okay, ich hätte da gerne mitgemacht, aber ich kriege es einfach zeitlich gerade nicht gestemmt, weil es ist gerade nicht meine Lebensrealität oder es sind andere Jobs gerade, die ich nicht absagen kann. Aber dann bist du hoffentlich mit dir im Reinen, sodass du weißt, okay, ich habe mich da intensiv mit beschäftigt, diesmal klappt es nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal bin ich dann dabei und dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit und dann soll es vielleicht auch so sein. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir in diesen Prozessen uns selber auch zuhören und uns selber auch Ratschläge geben. Und wie du es auch so schön gemacht hast, sich Input holen. Hast du jetzt noch so Mentoring, also gibt es Leute, die du fragst, wo du sagst, jetzt für dein Stipendium, soll ich das machen? Oder sind das alles Entscheidungen, die du alleine für dich triffst, wo du sagst so, okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sehe ich für mich, mache ich jetzt?
Also ich bin schon auf jeden Fall jemand, ich glaube total an Schwarmgefüge. Also ich denke dann immer, am Ende sind wir wie kleine Fischis, die gemeinsam im Meer in eine Richtung schwimmen. Da schwimmt auch keiner allein, sondern die machen das zusammen und dann entsteht Schutz und dann entsteht auch so eine Power und da schafft man viel mehr. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, so ist mein Business aufgebaut. Und da bin ich schon auch, was Entscheidungen angeht, offen. Aber ich habe auch da total lernen müssen, dass es bestimmte, ich sag mal, Experten oder bestimmte Personen, es kann auch deine Familie sein, es kann auch dein Partner, Partnerin, Freundeskreis sein, für bestimmte Themen gibt. Weil ich finde es, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so verwirrt bist, weil zum Beispiel eine Person, die vielleicht gar nicht so das Fachwissen oder den Background in der Geschichte hat, dir irgendwas rät, zwar von Herzen, weil die liebt dich vielleicht, die Person, aber eigentlich ist sie gar nicht die Beste, die du fragen könntest. Mhm. Und dann ist man auch mal schnell verwirrt und denkt, hä, wieso sagt die jetzt nein oder keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man da wirklich auch smart ist und sich anguckt, wen frage ich zu welchem Thema was. Und da ist natürlich dadurch, dass ich bei einer Repräsentanz bin und unter Vertrag bin bei einem Management, mein Agent eine der Personen, die beim Business immer an oberster Stelle mit dabei ist, weil das ist ja auch eine Person, die das leisten kann. Aufgrund dessen, die hat ganz viele Vergleichswerte mit anderen Artists, die hat in meinem Falle ist sie einfach älter, die Person, also fast doppelt so alt. Und das ist auch nochmal was, weißt du, ich kann vieles mir aneignen, aber ich kann nicht mehr Lebenserfahrung haben als das Alter, in dem ich bin. Mhm. Und das war auch nicht leicht für mich, gerade als Frau, weil ich halt merke, okay, ich kann jetzt nicht durch eine jahrelange Marktexpertise überzeugen, weil ich bin nun mal 28. Und das wird sich auch nicht ändern, bis ich älter bin. Und dann wusste ich, okay, da kommt es dann auf andere Tools drauf an, die ich dann bediene, um mich credible, also glaubwürdig und vertrauensvoll und professionell zu zeigen. Und was ich aber sagen kann, ist, hey, ich arbeite mit einem der besten Agenten am deutschen Markt zusammen, der auf über 30 Jahre Berufserfahrung zurückblickt, bei dem weitere total renommierte KünstlerInnen unter Vertrag sind. Und natürlich ist das dann jemand, den ich sehr gerne frage, hey, wie findest du das Stipendium in New York so? Und abgesehen davon auf jeden Fall auch Luise, die, wie gesagt, PR macht, weil irgendwo hat ein Stipendium immer was auch mit deiner Public Relation Darstellung am Markt zu tun. Die ist auch jemand, wo ich weiß, das ist eine fundierte Meinung. Und sie kennt auch meine Ziele gut genug. So, ist es überhaupt das Richtige für Steffi? Und sonst aber auch Familie. Also meine Eltern stehen mir sehr nah und mein Partner natürlich, der liebe Mike. Und der ist selber Fotograf. Das heißt auch da, das ist so mein Circle. So kannst du es dir, was Unternehmensberatung oder mal eine Meinung angeht, vorstellen.
Ja. Ja. Super wichtig. Total gut. Ich finde das auch total legitim, auszuwählen, wen man fragt. Weil genau wie du sagst, so, es sind ja verschiedene Spezifikationen nötig, um eine vernünftige Antwort zu geben. Sicherlich gehört irgendwie ein Bauchgefühl von dem Partner, der Partnerin auch dazu, wenn du sagst, okay, genau, meine Lebensentscheidung könnte ja sein, dass ich für ein Jahr nach New York gehe. Das ist ja dann auch keine Sache, die man alleine trifft und alleine fällt, so, sondern da spielen ja auch verschiedene Dinge mit rein. Aber was so die Expertise angeht, sollte man sich den Rat holen bei den Leuten, die es dann auch da richtig einschätzen können.
Ja,
genau. Du hast vorhin einmal schon das erzählt, dass es schwierig war, dass du dich irgendwie an Vorbilder hangeln konntest, weil es vor allem relativ wenig Frauen in der Fotografie gibt. Warum glaubst du, ist das so? Oder warum sieht man sie nicht so häufig? Warum hört man sie nicht so laut?
Es gibt mehrere Gründe und das sind eigentlich immer die gleichen. Das fängt an bei Geschlechterstereotypen, dass man wirklich auch gesellschaftlich, das ist belegt mit Studien und wenn man offen dafür ist, kann man auch mal über seine eigenen Erfahrungen nachdenken. Es ist einfach immer noch so da, dass Frauen in Kreativbereichen eher als Assistentinnen und zum Beispiel auch Stylistinnen tatsächlich, wenn es um Kleidung geht, ums Anziehen geht, gesehen werden als kreative Köpfe. Mhm. Wenn ich dich jetzt frage, David, stell dir mal eine Person vor, die malt, wie sieht die Person im ersten Moment in deinem Kopf aus?
Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich denke dann wahrscheinlich an einen meiner Lieblingskünstler, Dalí, und habe den Schnauzbart im Kopf. Ja, so.
Genau, und ich auch. Also das ist auch nichts, was jetzt nur bei Männern zum Beispiel drin ist. Das ist auch total wichtig, das zu sagen, dass da nicht Männer dran schuld sind, dass Frauen in der Fotografie unterrepräsentiert sind. Das ist einfach so ein gesellschaftlicher Common Sense. Frag wirklich auch mal, wenn du lustig bist, ein paar Leute in deinem Umfeld, wie stellst du dir eine Person vor, die malt in einem Atelier? Wie sieht die aus im ersten Moment? Ich schwöre dir, 9 von 10 Leute sagen, ja, wie du eben, muss ja gar nicht der Künstler genannt werden, aber ein Mann, vermutlich so um die 50, der hat halt einen Pinsel in der Hand und steht in einem coolen französischen Loftatelier. Und das ist nun mal schon so eine Geschichte, das sind gesellschaftliche Bilder, die gehen auf Jahre zurück und da gibt es 1001 Grund, warum das so ist. Am Ende ist es fast egal, weil wichtig ist nur, dass wir wissen, dass es so ist. Und da zum Beispiel entsteht ja auch schon eine bestimmte Wertung. Vielleicht verbinden wir Männer im ersten Moment eben mit mehr Kreativität oder mit einer Führungsqualität, wenn es ums Kreativschaffen geht. Dann ist es so, dadurch, dass es mehr Männer gibt im Kreativbereich, haben Frauen einfach schwerer Zugang zu Netzwerken. Also es gibt einfach mehr männliche Fotografen. Ich sehe es auch an Mike, an meinem Partner. Der hat einfach viel easier Zugang zu Fotojungs, also Männer, die fotografieren, als ich, was meine weiblichen Kolleginnen angeht. Allein schon auf Instagram zum Beispiel. Mhm. Und da ist natürlich dann eine Lücke bei Frauen vorhanden, was einen Austausch angeht, was die Erfahrungswerte angeht, was deren Wissen angeht. Und ja, auch so ein Grund, der da oft dazu führt, oder wenn man jetzt stumpf mal googeln würde, wird der aufgeführt. Da bin ich aber persönlich ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube schon, dass am Ende jede Person heutzutage 2024 selber entscheiden darf, wie Familienpflichten sich äußern. Aber natürlich, auch wieder gesellschaftlich, ist es nun mal so, wenn du es dir anschaust, sind Frauen oft stärker ins Familienleben mit eingebunden. Und der Job, den zum Beispiel ich mache als Werbe- und Modefotografin, ist mit sehr viel Reisen verbunden, mit sehr viel Freiheit, mit sehr viel Freiräume schaffen, um zu arbeiten. Und ich kann mir einfach gut vorstellen, dass das nicht jeder Partner mitmacht. Und auch das führt oft dazu, dass Frauen, die überdurchschnittlich oft Fotografie studieren, also das ist ja der Fun Fact, im Studium oder in der Ausbildungszeit sind es mehr Frauen als Männer, die quasi die Bildung genießen, und dann flacht es radikal ab. Und aktuelle Zahlen sind quasi wirklich 15-20%. Das ist so wenig, 15-20% arbeiten in der kommerziellen Fotografie in Deutschland. Und das ist genau spannend, wenn man sich anguckt, okay, aber wieso in der Ausbildung sind so viele Frauen, die auch da kreativ sind? Und dann kommt aber diese Step-Ausbildung fertig, paar Jährchen gearbeitet, auch noch lange nicht in der Führungsposition angekommen. Und dann folgt die Familienplanung und dann bleiben die vielleicht, weil auch mehrere Kinder geplant sind, erstmal in diesem Circle Familienplanung. Und natürlich in der Zeit arbeiten sich andere Männer hoch, überholen die, übertreffen die und das bleibt dann einfach auch oft so. Also das sind wirklich die Zahlen aus dem Jahr 2024, sind 15-20% und dementsprechend halt 80% Männer. Und das ist schon traurig und dafür stehe ich auf jeden Fall auch auf. Also das war halt schon immer auch so ein Grund. Und ich kann auch positive Entwicklungen nennen, bevor wir da jetzt am Ende noch Schweigen verfallen, weil wir beide denken, kann ja nicht sein. all good. Es gibt sehr, sehr coole Bewegungen, nenne ich es mal, über die letzten Jahre hinweg, deutschlandweit, aber auch international, die sich wirklich sehr, sehr stark dafür einsetzen, was Female Photographers und Non-Binary Photographers angeht und da echt total gute Arbeit leisten. Also ich selber bin Mitglied zum Beispiel bei Herspective. Herspective ist ein Verein, der erstreckt sich über ganz Deutschland. Wir haben über 200 Mitglieder und kämpfen auch für diese Sichtbarkeit. Und ja, ich sag und muss leider nach wie vor sagen, kämpfen, weil es ist wirklich ein Kampf. Also wir sind leider noch nicht da, wo ich sage, ey, wir sind einfach Frauen und wir hängen gern miteinander und finden es cool, uns auszutauschen. Soweit sind wir noch nicht. Es steht schon wirklich noch immer auch dieser Kampf an vorderster Stelle, damit wir echt sagen, Leute, wisst ihr das eigentlich? Also, weißt du, viele wissen es einfach gar nicht. Und wir machen Ausstellungen gemeinsam, wir treffen uns, wir haben so eine geile WhatsApp-Gruppe, da ist sogar Mike manchmal neidisch, weil das ist halt so ein geiles Tool, weißt du, selbst bei der Mini-Frage, die du hast, kannst du in die Gruppe schreiben, hey Leute, wie viel Buyouts soll ich hier verlangen? Was sind eigentlich Buyouts? Ich suche einen Lichtassistenten in München. Wen könnt ihr empfehlen? Also ich liebe diesen Austausch. Und da gibt es auch keine blöden Fragen und nie blöde Antworten. Das ist total schön. Und ich glaube, dass sowas Frauen total gut tut, um sich gehalten zu fühlen und gestärkt zu fühlen. Und so gibt es zum Beispiel auch, also neben Herspective gibt es zum Beispiel auch den Female Photo Club. Da bin ich jetzt nicht Mitglied, aber nicht aus einem bestimmten Grund, sondern Herspective kam damals auf mich zu und meinte, hi Steffi, willst du zu uns in den Verein? Und ich so, ja. Aber den Female Photo Club kann ich auch sehr empfehlen. Die machen auch ganz tolle Geschichten. Zum Beispiel beide Vereine organisieren auch explizit Mappentermine mit reellen Kundinnen am Markt. Das heißt, die gehen zu großen Werbeagenturen, sagen so, hey, wir würden mal mit 50 Frauen bei euch aufmarschieren. Jeder hat ihre Mappe dabei. Und dann kommen echt Art Buyer. Die haben die Kaufkraft. Weißt du, die verteilen die Jobs am Markt und die nehmen sich dann den ganzen Tag Zeit und gucken halt mal nur Female oder Non-Binary Mappen an und das Thema, oh mein Gott, David, rede ich zu viel, weil
ich höre dir super interessiert zu und finde den Input wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Wir kriegen das bei uns nur ganz kurz als kleinen Ausflug, ja. Wir kriegen das in unsere Direct Messages auch ständig rein. Hey, ihr habt tolle Gäste, aber vielleicht ladet ihr auch mal ein paar mehr weibliche Fotografen ein. Und ja, ja. Safe. Es ist nur nicht so leicht, sie zu finden, weil sie nicht so sichtbar sind. Dadurch, dass, keine Ahnung, all die Gründe, die du gerade sagst. Deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass du jetzt hier diesen leidenschaftlichen Appell loslässt. Das ist Plädoyer. Okay. Ja, also bitte weiter damit.
Okay, super. Genau, weil was ich auch betonen will, ist, dass es nicht nur, dass Frauen nicht nur unterrepräsentiert sind am Markt, sondern wir verdienen auch nachweislich für den gleichen Job weniger Geld. Und deshalb finde ich vor allem solche Dinge, also das sind auch 20-30%. Und das wird jedes Jahr, Anfang des Jahres, wieder mit Studien belegt. Das ist wirklich auch mal ein bisschen mehr, dass man sagt, ey, wir haben ein bisschen an Sichtbarkeit gewonnen und diese Gender Pay Gap wurde ein bisschen geschlossen, aber nie auf null. Also ich finde es ja sogar schon unfair, wenn jetzt mein Partner, der halt ein männlicher Fotograf ist, 5% mehr verdient bei einem Job als ich. So, why? Es ist keine Entscheidung gewesen, eine Frau zu sein. Das ist nun mal einfach so. Und das ist halt eben ganz toll, dass so Vereine in Deutschland sich da wirklich proaktiv engagieren und auch zu den Leuten, die am Ende die Budgets verteilen, also Art Buying People oder Producer, die halt begrüßen und sagen, hi, wir können das auch und wir können es auch genauso. Vielleicht können wir es sogar besser. Darum muss es nicht gehen, weil da finde ich auch persönlich, ist es egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau oder Non-Binary People fotografiert haben, da darf es auch einfach mal ums Talent und ums Handwerk gehen.
Ja.
Aber schlechter finde ich halt auch nicht gut. Und genau, ich will es nur nennen, falls jemand zuhört, der vielleicht auch sagt, hey, gibt es sowas auch international, weil in Deutschland habe ich ja schon Herspective und Female Photo Club erwähnt. Es gibt zum Beispiel international einen Verein, der nennt sich Girl Gaze. Den kann ich total empfehlen. Das ist auch voll der nice Instagram-Account. Da werden halt vor allem Female und auch Non-Binary Artists vorgestellt und deren Schaffen. Das ist total cool. Kann man sich auch einfach mal angucken. Auch als Mann, also total nice Inspiration. Und ja, so auch weibliche Fotografinnen sehen, weil die sind da.
Ja, total. Ich finde das so wichtig und ich finde es so wichtig auch, diese Inspiration anzunehmen, auch für alle, die da draußen sind und sich Fotografen und angucken, aber Fotografinnen nicht. Ich finde, wir können alle Geschlechter unspezifisch voneinander lernen und uns inspirieren lassen von der Arbeit. Und es geht ja gar nicht, ich verstehe das nicht, dass diese Frage immer noch 2024 gestellt wird, ehrlich gesagt. Aber das, ich hoffe, wir können hier unseren kleinen Teil dazu beitragen, dass dieses Thema wieder auf die Agenda kommt oder nicht wieder auf die Agenda kommt, sondern deutlich da ist und vielleicht da auch EntscheiderInnen sich da mal die Frage stellen, warum das so ist.
Voll. Es gibt zum Beispiel, kam jetzt auch eine Studie raus, wo auch mal geguckt wurde, im Vergleich zur wirklichen Marktsichtbarkeit, was jetzt Commercial Jobs angeht. Und mit Commercial meine ich Mode, Werbe und auch Porträtfotografie. Also nur, dass wir da alle wissen, was ist denn dann eigentlich in der Studie zum Beispiel mit Commercial-Fotografie gemeint? Auch ein klassischer Porträtfotograf oder eine Porträtfotografin fallen da mit rein, wenn sowas untersucht wird. Und dann hat man geguckt, gibt es denn auch einen Zusammenhang zwischen Museumsrepräsentanz oder bei Fotofestivals? Es gibt ja auch in unserer schönen Bubble ganz, ganz tolle Festivals, sowohl in Deutschland als auch international, die jährlich stattfinden. Und auch da denke ich, egal was mit was für einem Geschlecht du dich selber identifizierst als Artist, geh da hin und lern da die Leute kennen, weil das ist so eine schöne Art und Weise, gesehen zu werden als Künstlerin, aber auch als für das Werk selber. Und auch hier zum Beispiel sind es wirklich 30% von Frauen und im Umkehrschluss 70% von Männern. Also das erstreckt sich eben auf unterschiedliche Bereiche. Und ich glaube, dass es auch dieser Vorbildmangel, um da jetzt nochmal die Klammer und den Bogen zu spannen, zu dem, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass das ganz, ganz viel macht. Also ich meine, selbst mein Following auf Instagram, gemessen mit anderen, vor allem auch Instagram-Accounts in Deutschland, ist super klein. Ich habe halt nur eine ganz, ganz treue und loyale Community. Und ich habe halt die richtigen Personen, sage ich immer so schön, die mir folgen, weil mir folgen Chefredakteurinnen der Vogue und mir folgen die mitgrößten Art-Buying-People, die es am Markt in Deutschland gibt. Also eher so Qualität statt Quantität.
Ja.
Aber trotzdem weiß ich, dass es halt der breiten Masse total gut tun wird, da noch mehr irgendwie eine Frau zu sehen, die wirklich sagt, ich nehme halt einfach eine Kamera in der Hand, nicht weil ich eine Frau bin, sondern weil ich liebe es, Fotos zu machen und das schon immer und nicht, weil es ein Trend ist, sondern das ist meine Berufung so. Das ist in diesem Leben das, was ich machen will. Und da merke ich halt auch und habe manchmal das Gefühl, da würde ich nämlich dich auch gern fragen wollen, ob das auch da total der Unterschied ist, weil es wurde jetzt noch nicht untersucht, inwiefern das die Identität oder Identifikation, das ist ja eher auf Instagram zum Beispiel, mit Vorbildern dann bei Männern einfach viel stärker ist, sogar was Frauen angeht, die ihnen folgen, im Vergleich zu weiblichen. Weil ich weiß nicht, ich finde, irgendwie gibt es nicht so richtig große Foto-Accounts in Deutschland, was Frauen angeht.
Ja, das mag sein. Also vielleicht einmal ganz kurz noch einen Ausflug. Wir haben ja hier so ein kleines Host Kollektiv in unserem Podcast. Wir sind ja 7 Fotografen und da muss ich nicht gendern, weil es 7 Fotografen sind. Ich habe aber, als ich dieses ja. Team zusammengestellt habe, glaube ich, 4 Frauen auch angefragt, ob sie Bock haben, hier Host zu sein in einer regelmäßigen Unregelmäßigkeit, und alle haben leider abgesagt, weil sie zum Glück auch viel zu tun haben und so. Aber ich hätte total gerne auch einen weiblichen Host hier in What's the Story. Also wenn ihr euch jetzt berufen fühlt, dich frage ich nicht, Steffi, weil ich weiß, du hast nicht die Zeit dazu, aber wenn ihr euch berufen fühlt und Lust habt, über Geschichten und die Geschichten hinter Bildern zu quatschen, dann schreibt doch mal eine Nachricht, weil ich würde mir es so sehr wünschen, dass wir hier auch regelmäßig einfach euch am Start haben da draußen. So, und um deine Frage zu beantworten.
Richtig cool, voll schön.
Ja, es
muss
ist.
Muss ich kurz appreciaten.
Ja, es ist so. Und ich kann nur sagen, wir haben zum Beispiel vor wenigen Monaten mal mit Vivian Bade auch gesprochen, die Vogtländer Ambassador ist und mit der ich auch hier und da zu tun habe. Und auch sie sagt genau dasselbe wie du. Es gibt dieses Gender Pay Gap, es gibt weniger Anfragen, es gibt weniger Following, und die Fragen sind, warum? Und das können wir irgendwie nicht beantworten. Nur wir können jetzt, oder ich kann jetzt vielleicht mithelfen, dass sich der Weg ein bisschen ändert. Und wenn ihr diesen Podcast hört, teilt ihn bitte gerne und schickt ihn auch euren Frauen, die vielleicht nicht den Mut haben, irgendwie in Erscheinung zu treten und das auch mal laut zu sagen. So. War das die Antwort auf deine Frage? Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber abgesehen davon einfach total toll, dass du das gesagt hast. Das macht mich richtig glücklich und ich hoffe wirklich, da meldet sich jemand. Und das Schöne an Fotografie ist ja, jeder darf ja über Bilder sprechen. Man muss ja nicht mal selbst Fotografin sein. Weißt du, man kann ja auch einfach Enthusiast sein oder Enthusiastin, um die Geschichten hinter Bildern zu erfahren. Und ja, meldet euch bei David. Ich feiere es richtig, wenn sich danach da jemand findet. Und meine Frage, glaube ich, war auch ein bisschen, ja, auf diese Social-Media-Bubble eben auf Instagram oder TikTok zum Beispiel konzentriert, weil da hat es halt viel auch mit Selbstdarstellung zu tun. Also letztendlich, ja, soziale Medien. Aber es hat viel mit diesem, Leute wollen sich in Bilder verlieben, Bilder, Seelenbilder finden, die sie vielleicht in der Realität nicht haben, und dann so stark konsumieren, weil sie für einen Moment die Idee haben, ah, das könnte ja ich auch sein und mein Leben. Und das ist ja auch die Gefahr hinter Social Media. Und ich glaube, dass auch sowas Männern irgendwie als Mythos so viel leichter fällt. Klar, also das wäre zum Beispiel auch, wenn wir nochmal kurz politisch reinschauen wollen bei dem Thema. Und vielleicht beantwortet es dir auch noch mal ein bisschen, warum ist es so? Es gibt ja den Male Gaze und es gibt ja mittlerweile auch einen Female Gaze. Weißt du, was das ist, David? Weil nee, sonst erkläre ich es, aber sowieso auch gern für unsere Zuhörerinnen.
Ja, genau, erklär es mal bitte kurz.
Letztendlich ist es ein Begriff, der Male Gaze, der zum ersten Mal in den 70ern von einer ganz, ganz tollen Fototheoretikerin oder Kunsthistorikerin ist sie auch, und zwar Laura Mulvey, ist eine Engländerin, benutzt wurde. Sie hat damals einen Essay geschrieben, der heißt auch The Male Gaze. Den habe ich im Studium rauf und runter analysiert. Musste ich auch, war auch eine Prüfung. Aber da guckt man ja dann eben auch oft nochmal on a deeper level auf bestimmte politische oder soziologische Bewegungen und findet auch so Zusammenhänge. Und das hat bei mir damals schon geklickt, weil Laura Mulvey quasi im Male Gaze was beschrieben hat, was auch tatsächlich als Bond Gaze von James Bond Film so ein bisschen nicht inspiriert, das klingt schon wieder viel zu gut, aber man nennt den Male Gaze eben auch Bond Gaze, weil wir alle kennen die klassischen Bond Girls, die halt einfach super hot und da irgendwie sexy, auch nicht verletzlich, sondern halt schon so bold irgendwie dargestellt werden. Und deshalb, um es jetzt nochmal einfacher zu erklären, ist es eben so, dass wie wir die Gesellschaft sehen, das viel mit Bildern zu tun hat, die uns halt im Alltag begegnen. Das kann in Filmen sein, das kann in Serien sein, das kann in Literatur oder eben auch in meinem Fachbereich der Werbung passieren, dass sind wir mit Bildern von Dingen, von Menschen, von Situationen konfrontiert, die uns erzählen wollen, wie irgendwas ist. Das heißt, Drehbuchautor von James Bond hat sich damals überlegt, ah, ich möchte irgendwie eine tolle, attraktive Frau, die ein bisschen auch so eine mystische Atmosphäre kreiert, erschaffen. Das ist jetzt das klassische Bond-Girl. Das taucht auch in jedem neuen Film wieder auf. Mit dem kann sich der Zuschauer identifizieren. Technisch, weil ich finde, da wird es auch für uns wieder spannend als Fotografinnen. Technisch übersetzt heißt es, müsst ihr mal darauf achten, dass in bestimmten Filmen, ich spreche jetzt auch so vor 2020, war das einfach noch viel extremer, vor allem in den 90ern oder 2000ern, wird ganz oft so der weibliche Körper, das kann auch mal bei einer Hauptfigur sein, es darf auch bei einer Superheldin so sein, also nicht nur, weil eine Frau dann doch mal ein Main-Character ist, ändert sich der Male-Gaze, es ist immer noch ein Male-Gaze, durch bestimmte Kamerafahrten. Wenn zum Beispiel die Kamera unten bei den Beinen der Frau anfängt und die scannt dann so hoch, über die Knie zur Hüfte, hoch über die Brust zum Gesicht, das ist so ein klassischer Male-Gaze-Kamerafahrt-Move. Und auffällig ist zum Beispiel in der filmischen Darstellung, dass entweder davor, bevor diese Kamerafahrt kommt, oder danach ganz oft auch der männliche oder ein männlicher Hauptcharakter und seine Augen gezeigt werden. Das heißt, stell dir mal vor, du siehst einen männlichen Charakter in der Netflix-Serie, die Kamera ist nah an seinem Gesicht, er guckt und danach kommt diese Kamerafahrt des weiblichen Körpers. Und dann geht die Kamerafahrt nochmal oft auf ihn. Das heißt, im Film wird durch eine technische Kamerafahrt der Blick von Männern auf Frauen imitiert. Das ist aber halt eine Analyse von bestimmten Stilmitteln. Das fällt uns jetzt als Betrachterin gar nicht auf und soll auch nicht. Wir wollen ja einen geilen Film sehen und Popcorn essen. So. Und da hat zum Beispiel Laura Mulvey halt einfach gesagt, zum Beispiel auch Megan Fox in Transformers ist so ein Beispiel. Oder Marilyn Monroe, auch bekannt als Sexikone in bestimmten Filmen. Das ist halt der männliche Blick, wie Männer sich Frauen vorstellen, wie Männer Frauen sehen. Und bis wirklich da mal zum ersten Mal drüber gesprochen wurde, das war jetzt in den 70ern, bis aber mehr Female Creator oder Directresses an die Macht kamen, waren es halt immer Männer. Das heißt, wir sind halt in einer Gesellschaft aufgewachsen, die sehr, sehr stark vom Blick des Mannes nicht nur auf Frauen, sondern auf die Welt halt einfach geprägt ist. Und das ist erstmal so. Keine Ahnung. Ich sag nicht mal blöd, das ist nun mal einfach so. Weshalb sie nämlich dann nach dem Essay von Laura Mulvey, der das zum ersten Mal so erzählt hat, dazu kam, dass Frauen auch über den Female Gaze nachgedacht haben. Der ist quasi eine Art Gegenbewegung zum Male Gaze, dass man auch sagt, hey, wie viele Bilder oder im Film auch Szenen sind gar nicht erzählt, weil man nie Frauen gucken hat lassen. Also das fand ich zum Beispiel immer so spannend, weil man hat ja doch mal das Gefühl, alles wiederholt sich. Und auch wenn es ein neues Porträt ist, irgendwie sieht es aus wie ein anderes. Und es hat mich im Studium öfter mal irgendwie traurig gemacht, weil ich dachte, ist das, vielleicht sind schon alle Bilder gemacht auf eine weirde Art. Und der Female Gaze sagt aber, naja, lass doch mal eine Werbekampagne für ein High-Fashion-Brand eine non-binary person directen und fotografieren, was entstehen für Bilder? Es werden andere sein, weil nun mal auch eine andere Prägung da ist, wie diese Menschen mit dem Geschlecht die Welt sehen und wie sich die Welt für die anfühlt. Und das fand ich so geil, weil ich dachte, juhu, das ist ein frischer Wind und das sind so viele ungesehene Bilder. Und genau, der Female Gaze hinterfragt quasi diesen ganz langen, omnipräsenten Blickwinkel von Männern auf weibliche Charaktere und halt allgemein erzählte Geschichten. Jetzt habe ich wieder ganz weit ausgeholt.
Ja, super spannend. Also wir werden alles das, was wir hier besprechen, auch versuchen, so ein bisschen in den Shownotes zu platzieren. Vor allem aber auch die Links und Steffi, deine Profile zum Beispiel. Und auch, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wen ich zum Beispiel in meiner Liste als weibliche Fotografen, also weibliche Fotografinnen habe. Wir haben zum Beispiel Marie, die ich unbedingt mal hier in den Podcast einladen wollte. Das steht noch aus, Marie. Also wenn du das hörst, das ist, steht immer noch. Check mal deine Direct Messages, wenn diese Folge raus ist. Linda Meyer, eine wunderbare Fotografin. Die habe ich schon begleitet und beobachtet, wie sie Hochzeiten fotografiert. Ganz, ganz toll. Magdalena, die beim DFB arbeitet, die ich gerne hier einladen würde, die aber leider nicht darf. Annika Fußwinkel, die aus dem WDR, ARD kommt. Kosmos arbeitet und ganz großartige Porträts macht. Ich könnte hier noch stundenlang, die Sophieke, die jetzt gerade mit den Olympia-Jungs unterwegs war und auch endlich mal weiblichen Input von den Olympischen Spielen mitgebracht hat. Also ich glaube, es sind Baby-Steps, die wir gerade machen, aber es werden Steps gemacht und vielleicht hilft dieser Podcast dazu, 2-3 Schritte weiter nach vorne zu kommen. Wohl wissend, dass ich weiß, dass wir eine kleine Community sind und ein kleiner Podcast.
Voll.
Jetzt habe ich noch, weil das ja der Podcast ist, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht, mit Blick auf die Uhr noch ganz kurz, ähnlich wie beim Fragenhagel zu Beginn, 2 Fotos mitgebracht, die ich in deinem Profil gesehen habe, über die ich einmal kurz sprechen möchte. Und da wir relativ wenig hier über Kampagnen sprechen, ich glaube noch nie so richtig über Kampagnen, habe ich mir einmal eins rausgesucht. Das ist ein Bild, ich beschreibe es mal, dann wirst du es wissen, von einem Menschen, der, glaube ich, relativ bekannt geworden ist bei TikTok. Und es ist eine Kampagne für Tommy Hilfiger, die du in Amsterdam geschossen hast. Und ganz besonders fand ich das zweite Bild sehr, sehr schön in diesem. Habe ich dir die geschickt, Jane, dass du weißt, wovon ich rede?
Ja, Luise hat die mir geschickt.
Okay,
ja.
Super. Also das ist ein Foto von Noel, der in einem Treppenhaus sitzt und in schwarzen Klamotten auf einem alten, engen Treppenhaus mit so alten, zum alten Geländerlauf irgendwie. Und es ist super simpel, dieses Foto. Aber in der Einfachheit des Bildes ist auch die Magie, finde ich, drin. Was war das für ein Shooting, jetzt gerade die Bilder mit ihm? Es ist noch ein zweites Foto, wo er sehr cool vor so einer, ich glaube, das ist eine Tapete oder so, steht. Sehr bunte, coole Tapete mit schönen Farben. Erzähl mal ganz kurz, so, was das für ein Kampagnen-Shooting war und wie du sowas angehst.
Ja, schön, dass dir das gefällt. Das freut mich natürlich. Und auch voll cool, das ist ja ein Shooting, was noch gar nicht so lang her ist. Und ja, du hast schon richtig gesagt, das war für Tommy Hilfiger, beziehungsweise war ich mit der Marke Tommy Hilfiger, die ja auch die meisten von euch kennen, gemeinsam in Amsterdam. Und zwar für genau eine Nacht. Also da ist wirklich so, ja, ein guter Travel-Atem wichtig, weil manchmal gibt es Jobs, die finden einfach nur eine Nacht statt und das sind auch meistens Jobs, die gehen ein bisschen in die Nacht. Das war auch hier der Fall. Und dann bist du schon wieder irgendwie zurück und denkst so, wow, was ein toller Moment, der so schnell vorbeigeht, aber so intensiv ist. Und genau so ein Job war das, weil Tommy Hilfiger nämlich für ein Formel-1-Rennen, ich glaube insgesamt, ich müsste jetzt durchzählen, ich glaube insgesamt 7 Creatorinnen aus Deutschland eingeladen hat, nach Amsterdam zu kommen, um dieses Rennen für Formula One zu gucken, eigentlich ist es das dann. Und dann natürlich auf ihren Instagram-Accounts auch ein bisschen so zu erzählen, wie die Experience ist. Und auch wenn alle Creator wirklich, wie auch Noel, super big sind auf ihren Social-Kanälen, wollten sie halt gern einfach einen professionellen Fotografen oder professionelle Fotografin dabei haben. In dem Fall bin es ich geworden, was mich total freut. Und dann haben sie mich da auch für eine Nacht nach Amsterdam geholt, in ein mega geiles 5-Sterne-Hotel, was unter anderem eben auch die Location war, die du jetzt auf den Bildern beschrieben hast. Auch dieses, ja, reduzierte Treppenhaus und dann dieser, es ist tatsächlich ein Gemälde, also ein Bild, das allererste Foto, wo Noel quasi vor einem relativ fancy, bunten Background steht. Das ist eigentlich ein Bild, das ich aber zeigen darf. Also es ist, das sind auch so Sachen, weißt du, dann kommst du ins Hotel und siehst, boah, hier sieht es so fancy und cool aus, aber dann hängt halt überall Kunst an der Wand und das kannst du nicht einfach fotografieren, weil da bekommst du im Zweifelsfall Ärger. Sowas haben wir dann auch vor Ort dann mit dem Hotel abgeklärt, aber es war fein. Und ja, es hat total Spaß gemacht, da hatte ich insgesamt 7 Modelle, jeweils immer so 30-Minuten-Slots mit den Jungs, weil es war ein Boys-Weekend. Das heißt, zum Formel-1-Schauen haben sie nur die Boys mitgenommen. Und dann bin ich Location-Scouten gegangen, als ich ankam im Hotel. Also wir haben da auch alle drin geschlafen. Deshalb erstmal kurz ins Zimmer Sachen ablegen. Dann ging es direkt los mit dem Scouten. Da gehe ich dann meistens ganz basic mit kleinem Besteck los, also nur mit meiner Canon R5 und in dem Fall den A1 Aufsteckblitz. und bin dann erstmal durchs Hotel getigert für so 1,5 Stunden, habe mir jede Ecke angeguckt. Das war auch ein bisschen so nachts im Museums-Vibes, weil ich war dann zum Teil alleine in irgendeinem Dachgeschoss im Hotel, weil ich mich dann kurz verlaufen habe und dachte, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich hier sein darf, schnell weg hier. Und ja, bin dann da so alles abgescannt und habe mich dann mit meiner Kundin getroffen, ihr diese Bilder gezeigt, die ich kurz mal bei Lightroom reingeschmissen hatte und schon eine Vorauswahl gemacht habe, welche Locations ich mir am besten vorstellen konnte. Da habe ich eine kleine, nicht eine Collage, aber so eine kleine Overview gebaut, mich dann mit der Kundin getroffen, ihr die unterschiedlichen Fotospots gezeigt und dann hat sie alles, was sie nicht mochte, eben rausgeworfen. Musste sie auch, weil ich habe viel mehr Orte, als wir eigentlich fotografieren konnten, ausgewählt. Und dann hatten wir so einen kleinen Location-Pool von vielleicht 20 Fotos. Mhm. Dann dementsprechend vielleicht so 15 Locations, aber halt auch unterschiedliche Winkel. Und dann ging es los mit meinen Fotoslots. Und ich finde es halt ganz wichtig, wenn du mit Personen aus der Öffentlichkeit arbeitest, finde ich immer ganz schön, wenn die auf jeden Fall in den Fotoprozess mit eingebunden werden. Also ich arbeite ja auch viel mit Celebrities, die jetzt nicht unbedingt nur Influencerinnen sind, sondern auch aus anderen Gründen, ob Schauspiel oder Musik, halt dementsprechend in der Öffentlichkeit stehen. Aber auch bei Influencern und Content-Creatern, wie zum Beispiel bei Noel, ist es mir halt voll wichtig, dass er sich gut fühlt in der Location. Weil auch wenn ich mir die gut vorstellen kann, es ist sein Channel. Das finde ich total krass, weil er muss es ja dann posten am Ende. Und genau, deshalb wollte ich auch in dem Fall die Locations halt den Jungs zeigen und sagen, hey, welche fühlst du? Wo siehst du dich? Hast du Bock draußen? Hast du Bock drin? Und ja, so haben wir dann bei Noel zum Beispiel dieses eine Kunstwerk und das Treppenhaus ausgewählt, weil das lag auch so um die Ecke im Hotel. Habe ich ihm halt auch gesagt, hey, da sparen wir Zeit. Hättest du Lust, dass wir einmal ein bisschen was Bunteres, Wilderes und Unruhigeres im Hintergrund mit reinnehmen? Und dann einmal so ein bisschen was Reduzierteres, wie zum Beispiel das Treppenhaus. Und das hat ihm dann getaugt und so sind die zwei Porträts von ihm zum Beispiel entstanden.
Voll cool, mega. Finde ich total spannend. Schade, dass gibt es einen Grund, dass es kein Co-Autoren-Post ist, weil er hat ja auch eine große Sichtbarkeit. Das hätte ja vielleicht auch deiner Sichtbarkeit nochmal gut getan.
Das stimmt, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe da gar nicht so erstens drüber nachgedacht, weil you are right, oh mein Gott, wie krass wär's. Ich sehe hier gerade, er hat 10,5 Millionen Follower auf Instagram. Holy, so krass. Aber du musst dir vorstellen, er bekommt Geld von der Marke XY, um es auf seinem Account zu posten. Ich glaube, aber das ist vielleicht auch ein bisschen meine Persönlichkeit an der Stelle, ich nehme mich da zurück, weil ich denke, da immer so total serviceorientiert. Ich will, dass er sich gut fühlt, dass er das Gefühl hat, es passt zu seiner Community. Und wenn ein Co-Autorin postet, dann vielleicht sogar mit der Marke. Also ich glaube, das sind so unausgesprochene Gesetze, die ich nicht versuchen möchte zu brechen. Aber vielleicht ist es auch falsch, weiß ich tatsächlich gar nicht.
Nee, ich glaube, dein Bauchgefühl, dein Bauchgefühl wird da wahrscheinlich richtig liegen, ja.
Voll, weil wenn er und ich jetzt sagen, hey, wir wollen ein Personal Project zusammen machen bei mir im Studio hier in Berlin, dann safe. Ja. Also dann macht es total Sinn. Aber ich glaube, gerade wenn so eine Marke involviert ist, das ist hohe Politik manchmal. Ja, da halte ich mich lieber raus.
Ja. warst du auch, wenn du eine Nacht nur da warst, dann warst du ja gar nicht beim Formel 1 Rennen, oder?
Leider nicht.
Ich sag immer, egal tatsächlich, welche Sportart das ist, jede Sportart kann ich einfach auch sexy fotografiert sein. Und ich finde auch gerade Formel 1, wenn man da so ein bisschen Insights hat und vielleicht ein paar Zugänge, wenn ich jetzt an Boxengassen und sowas denke, oh mein Gott, ist das geil zu fotografieren.
Ich sag's dir. Ich bin ja auch jetzt zum zweiten Mal mit der ersten Mannschaft vom FC Bayern unterwegs gewesen, dieses Jahr ja in Südkorea. Und da denke ich auch, also ich liebe ja Fußball, deshalb beim Fußball stimme ich dir sowieso zu, aber auch bei Formel 1 könnte ich mir vorstellen, da kriegst du so ausdrucksstarke, authentische Momente, weil wie du sagst, Sport, sowas, da ist so viel Emotion auch in der Luft und das fasziniert mich so sehr.
Ja, und das ist so ein Wechselspiel zwischen den Sportlern und Sportlerinnen, den Fans auf den Tribünen und den Locations. Ich habe jetzt im vergangenen Jahr das erste Mal Eishockey fotografiert und habe auch nie gedacht, was das für eine geile Sportart ist, weil du einfach super geile Winkel hast und tolles Licht und mega Emotionen und so. Und so geht es, Basketball fotografiere ich auch, das ist genau dasselbe. Und wenn wir über Olympia sprechen, da sind ja sämtliche Sportarten abgedeckt und du kannst jede Sportart einfach geil erzählen irgendwie, also aus neuen Blickwinkeln und so.
Voll.
Aber das an anderer Stelle vielleicht. Ich habe noch ein zweites Foto mitgebracht. Vielen Dank für den ersten Input. Das zweite hat mich mega fasziniert, ich beschreibe einfach mal das erste Bild. Wir sehen eine Farbe, die wir sonst selten sehen, ein Model, was genau diese Farbe hat, nämlich Gold, pigmentiert im Prinzip, lange blonde Haare und der ganze Frame ist ausgefüllt nur mit dem Gesicht und dem Hals und dem angeschnittenen Oberkörper in dieser wunderschönen goldpigmentierten Farbe. Ein ganz toll gezeichnetes Gesicht, eine blonde, sehr blonde, helle Haarfarbe, die irgendwie diese Strahlkraft dieses Fotos nochmal untermalt. Und was ich auch total schön finde, ist den Blick, die Augen, die so ruhend sind. Sie geben mir so ein Gefühl des Ruhens sozusagen. Und das ist eine Kampagne, die du geshootet hast, die heißt Shades of Europe. Magst du das einmal erzählen, was das war? Weil dieses Foto habe ich in deinem Feed gesehen und habe gedacht, wow, was für ein krasses Foto.
Danke, David. Klar, gerne erzähle ich dir die Geschichte hinter diesem Bild. Es ist keine Kampagne, es ist ein Editorial, es ist ein Personal Editorial, quasi keine Auftragsarbeit im klassischen Sinne für eine Marke oder so, sondern ein freies Projekt, was ich mir frei ausgedacht habe und dann umgesetzt habe. Es gibt allerdings so einen Pseudo-Auftraggeber dahinter, weil meine Heimatstadt Regensburg, die habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, quasi bayerisches Städtchen in der Oberpfalz, hat mich ungefähr vor einem Jahr, also so Herbst 2023, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, gemeinsam mit, wie viele waren wir denn da? Ich glaube, insgesamt waren wir zu 8, das heißt mit 7 weiteren Künstlerinnen aus unterschiedlichen Disziplinen, also auch Bildhauerei, also bildende Künste, aber eben auch Fotografie, eine Gruppenausstellung ins Leben zu holen. Und dann meinte ich so, ja, schön, dass ihr euch meldet. Ich habe eigentlich gar nichts mehr so mit Regensburg zu tun, weil ich schon ja mit 18 auch weggezogen bin. Aber das finde ich eine gute Sache. Und die kamen dann quasi mit dem Thema zu mir und haben gesagt, ja, das ist ein bisschen vorbereitend auf die nächstjährige, also diesjährige jetzt mittlerweile, Europawahl. Und die findet ja im Juni statt. Und wir wollen ungefähr im Februar dann eine Ausstellung zu dem Thema machen, um mehr Awareness zu kreieren, dass die Leute wählen gehen sollen, dass sie sich auseinandersetzen sollen mit Europa, weil es einfach extrem wichtig ist, das zu tun. Und dann habe ich direkt gesagt, okay, ich habe so viel Arbeit, aber ich will unbedingt mitmachen, weil das sind wieder, glaube ich, auch so, da guckt ja auch, glaube ich, wieder das Leben richtig doll zu beim Leben selbst und appreciated, wenn du sagst, ja, eigentlich ist bei mir zum Beispiel Dezember, Januar, sind immer total gut gebuchte Monate, aber ich kriege es irgendwie hin und habe dann eben halt mir ganz frei ein Projekt überlegen können zum groben Thema Europa, Europawahlen. Und habe dann from the scratch irgendwie angefangen zu recherchieren und wie ganz oft bei meinen freien Projekten, auch bei meinem Fotobuch Opaque, bin ich dann irgendwie bei der griechischen Mythologie gelandet, weil, wie gesagt, vielleicht auch so mein Hang zur Philosophie, ich liebe es einfach, mich mit Geschichten zu beschäftigen, vor allem mythologischen, quasi mit Figuren, die Menschen sich ausgedacht haben, wo man so denkt, halb Mensch, halb Gott. Und deshalb habe ich mich dann gefragt, ja, woher kommt eigentlich das Wort Europa? Und Europa war eine Göttin, eine Tochter von einer Göttin auch. Und die hieß halt so. Und nach der wurde dann letztendlich auch irgendwann mal der Kontinent Europa benannt. Und das fand ich so spannend, weil das auch direkt so eine Assoziation mit was Weiblichen hatte. Da war ich auch wieder bei meinem Thema irgendwie Feminismus und Weiblichkeit und dachte, wie spannend, dass Europa nach einer griechischen mythologischen Figur benannt wurde, die halt eine Frau ist, die auch vom Zeus, quasi vom Göttervater, den man auch kennt, auch wenn man da nicht tief drin ist, irgendwann mal entführt wurde und er sich auch so über sie gestellt hat. Und dann hatte ich so das Gefühl, ey, Europa selbst ist gar nicht so klar, was sie für Tribute hatte in dieser Geschichte. Kann man jetzt mal googeln, wenn einen das tiefer interessiert. Ich glaube, viele interessiert es nämlich gar nicht. Weil ich dachte so, wie können wir das jetzt ins Hier und Jetzt holen und auch sagen, hey, was hat Europa gerade für, also unser Europa, für Attribute, für Werte, für Skills, für Soft Skills, weil das ist aber meine persönliche politische Meinung. Ich schon denke, dass Europa, so wie es jetzt aktuell dasteht und auch durch die ganze Vergangenheit, wie es war, einfach immer noch Soft Skills braucht, wie Mitgefühl, wie Zuhören, wie füreinander da sein. Und das sind auch Dinge, die schreibt man eher weiblich gelesenen Personen zu. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, ah, getting there. Ich finde da irgendwie so eine Richtung, mit der ich mich auch dann irgendwann visuell beschäftigen will. Und dachte, okay, letztendlich würde ich dann gerne mit zwei Frauenfiguren arbeiten. Eine davon, also ein weibliches Modell, hast du jetzt auch beschrieben in deinem Bild, was dich da angesprochen hat. Und ich hatte noch ein zweites Modell dazu, ein Curvy-Model. Und beide wurden aber von oben bis unten von der Münchner Hair-Make-up-Artist Julia Bachmeier mit Glitzer übersät. Also das war total irre, das habe ich bei mir im Studio gemacht. Ich finde heute noch manchmal in irgendwelchen Couch-Ritzen oder Fototaschen Glitzer. Der Mike flippt dann immer aus. Aber gut, solange es nur Glitzer ist. Ich sage immer, mach doch happy. Genau. Und wir haben die halt komplett eingeglitzert, um da natürlich formal ästhetisch schon mal einen Bogen zu schlagen. Gold, wir haben goldene Sterne, insgesamt 12 Stück auf der europäischen Flagge. Wir haben in meiner Serie, in meinem Editorial einen blauen Hintergrund. Auch dieses Königsblau haben wir auf der europäischen Flagge. Das heißt, ich wollte irgendwie schon im ersten Moment so ganz stumpf den Leuten erklären, es hat was mit Europa zu tun. Ohne dann aber halt inhaltlich zu viel zu erzählen, weil das geben diese beiden Personas, diese zwei Frauen, die auch eine Perücke, die du vorhin als hellblond beschrieben hast, für mich ist sie auch einfach so ganz hellgrau, die hatten sie auch beide auf und die war auch total lang. Also da kommen wir dann auch wieder so in die Darstellung von Mythen und was Mythologischem oder Mystischem fast. Und die beiden Personen hatten nichts an. Sie hatten quasi nur diese Goldschicht, das Glitzer, was auf eine Art und Weise dann auch irgendwo total verletzlich ist, weil es, wir bewegen uns dann in der Aktfotografie, wenn eine Person nichts trägt vor der Kamera. Und da finde ich es total wichtig, da auch natürlich dann respektvoll zu sein und zu sagen, boah, ich finde, da muss Fotografen, ich spreche jetzt auch von Männern, halt auch irgendwie klar sein, durch bestimmtes Posing oder eine bestimmte Lichtsetzung erzählst du da ganz schnell irgendwie eine komische Geschichte. Wenn da irgendwie so eine Frau vor dir steht, die nichts anhat, kann auch mal irgendwie, muss man ja gar nicht beschreiben, aber so vom Feeling her, wenn du siehst, irgendwie was Ungutes in einem auslösen als Betrachter oder Betrachterin. Deshalb wusste ich, hey, wenn ich das mache, ich habe vorher schon mal Akt fotografiert, aber so komplett nackter Körper in Gold war jetzt schon was Neues, dachte ich, okay, da muss ich es übers Posing aber total strong machen, damit da nicht irgendjemand am Ende die Strecke sieht und das sieht total verletzlich oder die Frau sieht so aus, als würde man denken, oh mein Gott, ich hole ihr schnell einen Bademantel, die friert ja voll, weißt du, so sowas will ich ja auch nicht auslösen. Und das war dann auch über das richtige Casting, also die eine Person heißt Elena Carrier, die ist auch Influencerin und Model und Entrepreneur, die kennen vielleicht die eine oder andere Person von euch, die ist relativ bekannt auch auf Instagram und TikTok. Die hat sich quasi zum Teil des Projekts gemacht, indem sie vor meiner Kamera stand und das total selbstbewusst auch gemacht hat mit dem Posing. Und die andere, Vivi, die habe ich gescoutet über eine Modelagentur, die kam aus Hamburg extra einen halben Tag zu mir nach Berlin ins Studio. Sie hat es auch so krass gut gemacht. Ich meine, Vivi ist Curvy-Model, auch hier. Es ist einfach zum Teil immer noch tabuisiert am Modelmarkt, wenn halt eine Frau oder ein Mann mit mehr Hüften vor der Kamera steht. Und das ist mir zum Beispiel auch wichtig. Kamera, Set ist absoluter Safe Space. Und gerade wenn jemand einfach nichts trägt, wie krass ist es, ey? Ich bewundere die ja alle sowieso. Genau, ist da einfach ein guter Vibe und maximale Comfort Zone total wichtig. Und ja, letztendlich ist eine 6 oder 7, also man beides funktioniert, teilige Strecke entstanden, die auch dann in Regensburg ausgestellt wurde und auch dann während der Europawahlen auf Instagram total oft geteilt wurde, was mich mega gefreut hat, damit mehr Leute halt sich für das Thema aussprechen, erstellt worden. Ja, und das ist die Geschichte hinter diesem Bild, was dich da gecatcht hat.
Sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du das erzählt hast. Ganz tolles,
voll gern.
Ganz tolles Storytelling an der Stelle. Cool. Ich gucke auf unsere Aufzeichnungsmaschine hier. Das Wort habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Ich gucke hier auf den Rodecaster und sehe 1:40 fast und hatte dir gesagt, dass wir eine Stunde, maximal 90 Minuten sprechen. Jetzt sind wir drüber, aber ich finde, jeder einzelne Moment war total wichtig und hätten wir da irgendwie jetzt auf die Uhr geschaut, wären wahrscheinlich schöne und vor allem wichtige Dinge hinten rüber gefallen. Ich habe noch so viele Fragen und so viele Dinge, die ich mit dir besprechen möchte. Vielleicht machen wir das einfach im nächsten Jahr nochmal in einer zweiten Episode, in der wir dann über andere Themen sprechen oder auch mal nachprüfen, ob das, was wir hier besprochen haben, vielleicht auch kleine Baby-Steps gebracht hat und wir vielleicht ja einen weiblichen Host hier in der Episode oder im Podcast haben. Oh.
Das wäre so cool. Ich würde so feiern, ja.
Ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Also nochmal der Aufruf, wenn ihr das ähnlich fühlt, dann teilt doch die Folge gerne. Ihr Männer da draußen, auch zu euren Frauen, die Fotos machen, ermuntert sie, sichtbarer zu sein und vielleicht habt ihr Bock, dann hier auch Teil dieses Podcasts zu sein. Ich würde mich darüber sehr freuen. Steffi, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank für die tollen Einblicke und inspirierenden Worte. Wo geht's als nächstes hin?
Vielen Dank dir. Und als nächstes nach Estland.
Oh.
Nach Tallinn für eine Kampagne. Ja, wow. Freue mich schon.
Cool. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dort und ich freue mich, weiter deine Arbeit beobachten zu dürfen. Bin ganz gespannt, was noch kommt. Wünsche dir alles, alles Liebe und dann hören wir uns hoffentlich 2025 nochmal zu einer zweiten Runde hier bei What's the Story.
So machen wir es, David. Danke dir für die Zeit und für alles.
Ihr da draußen, ihr kennt das, was zum Schluss immer kommt. Vielen Dank, dass ihr da seid. Gerne ein Like für diese Folge, abonniert uns, teilt die Folge, gibt eine Bewertung ab und wenn ihr über eure Fotos sprechen wollt, dann schickt sie gerne rein. Wir machen sehr gerne auch Community-Folgen mit euch, wie Episode 91, die wir aufgesplittet haben in zwei. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, da haben wir eure Fotos besprochen. Ich ermuntere euch, schickt mir gerne eure Fotos, freue ich mich immer sehr drüber. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und bis ganz bald. Ciao.